Heiliger Geist, Anbetung dir, himmlischer Vater, Anbetung dir, Herr Jesus Christus. Wir wollen Gott preisen und anbeten. Und ich möchte Gott heute groß machen. Mein Anliegen ist, Gott groß zu machen. Der Teufel macht den Herrn Jesus klein, den Heiligen Geist klein, und Gott, den Schöpfer, macht er klein. Aber ich möchte Gott groß machen. Groß ist mein Gott, groß ist mein Herr. Und ich möchte ein Thema behandeln: Gott vergisst uns nicht. Gott vergisst die Welt nicht, Gott vergisst die Kinder Gottes nicht, die Gemeinde Jesu ist nicht aufgegeben und vergessen und abgeschrieben. Gott hat großartige Pläne mit uns Menschen, und deshalb, diese Pläne werden verwirklicht, auch in der Endzeit. Gott hat dich und mich und uns nicht vergessen. Das ist mein Thema. Morgen lade ich euch ein zum Gottesdienst. Das Thema ist schon vorosterlich: Deine Erlösung ist vollbracht. Viele Christen strengen sich noch an: Ich muss noch das tun und das tun. Nein, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So, wir sind erlöst, der Preis ist bezahlt. Golgatha ist ein Zeichen des Sieges, und wir predigen nicht nur den gekreuzigten Christus, sondern auch den Auferstandenen. Was nützt es, wenn Christus gestorben wäre und er wäre nicht auferstanden? Und ich danke Gott für die Auferstehung, dass Jesus auferweckt worden ist. Also, und vergesst nicht, die Uhr vorzustellen morgen. Stellt eure Uhren vor. Kommt nicht zu früh hierher und nicht zu spät. Stellt eure Uhren vor. So, ganz wichtig. So, dann, wir haben dann Mittwoch, den 1. April, im Gottesdienst. Da wird das Thema sein: Es gibt kein Leben ohne Kreuz. Weißt du, das Leben ist vom Kreuz gezeichnet. Es sei denn, wir sterben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann steht es auf. Dann haben wir Karfreitag. Karfreitag wird der Gottesdienst um 11 Uhr sein. Abends haben wir keinen Gottesdienst dann. Und das Thema ist: Er wurde für uns verwundet. In seine Wunden sind wir geheilt. Durch ihn sind wir befreit. Durch ihn sind wir eine neue Schöpfung. Durch seine Wunden. Er hat alles getan. Den Preis hat er gezahlt. Deine Erlösung ist vollbracht. So, Gott vergisst dich nicht. Wie schön, dass er immer so einen Knoten im Taschentuch hat und immer an dich denkt. Immer wieder, wenn er die Welt anschaut, sieht er dich. Egal wo du bist, ich will dich mit meinen Augen leiten, heißt es. So, Gott vergisst nicht, Gott ist nicht vergesslich. In 5. Mose 4, Vers 31, da heißt es: Du Herr, mein Gott ist ein barmherziger Gott. Er wird mich nicht verlassen, noch verderben. Er wird seinen Bund mit mir nicht vergessen, den er mit meinen Vätern geschworen hat. Also, das lese ich in meiner Form, Ich-Form. Er hat den Bund mit mir geschlossen bei der Taufe, und er denkt immer wieder dran, an dem Punkt, wo ich gesagt habe: Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Und dann habe ich etwas hieb- und stichfest gemacht. Gott gibt uns nicht auf. Dann heißt es weiter, wenn ich hier lese, andere Übersetzungen, 5. Mose 4, Vers 31, da heißt es: Er gibt euch nicht auf und lässt euch niemals untergehen. Gott lässt uns niemals untergehen. Auch wenn wir kurz beim Ertrinken sind, denk nur an Petrus: Herr, hilf! Und schon ist die Macht Gottes und die Kraft Gottes gegenwärtig. Oder eine andere Übersetzung sagt: Unser Gott ist ein Gott voll Erbarmens, und er ist und bleibt unser Gott. Egal was da passiert, egal was da kommt, er bleibt unser Gott. Also er ist unveränderlich, unverwechselbar, und was auch immer ist, er wird euch nicht fallen lassen und euch nicht vernichten. Also Gott wird euch nicht fallen lassen und euch nicht vernichten, wegen ein paar Kleinigkeiten, ein paar Fehler. Er vergibt uns alle unsere Sünden und heilt alle unsere Gebrechen. Gestern habe ich über die Fehler gesprochen. Du musst nicht mit deinen Fehlern da Welt untergehen lassen. So wie Judas Ischariot, der machte so viel rum, hat das Geld zurückgegeben, hat sich entschuldigt, hat unschuldig Blut vergossen, hat, was weiß ich, was alles getan hat. Petrus hat nur bitterlich geweint. Und das reicht aus, wenn du bitterlich weinst. Gott sieht deine Liebe, dein Wollen. Und es gibt zwischen Sünde und Fehler ist ein großer Unterschied, ein himmelshoher Unterschied. Das eine macht man bewusst und das andere, man stolpert rein. So, Gott wird dich nicht verderben, er vergisst dich nicht, was er unseren Vorfahren gesagt hat, was er Jesus gesagt hat, was er Abraham gesagt hat, was er Isaak gesagt hat. Weißt du, durch die Taufe bist du in alle Bündnisse Gottes eingetreten. Im Bund von Moses, im Bund von Noah, im Bund, den Gott mit Adam gemacht hat. Und er wird, der Nachkomme Eva, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Das sind ewige Bündnisse. Das hat er unseren Vorfahren zugesagt, und das hält er ganz gewiss. So, er schreibt uns nicht ab. Weißt du, man schreibt normalerweise ein Auto, ein Gebäude und eine Sache ab. Nach gewisser Zeit ist es bezahlt, ist es ausgedient, ist nutzlos. Altes Eisen, Schrott und dergleichen, wirft kein Gewinn mehr ab, abgeschrieben. Gott schreibt uns nicht ab, auch wenn wir keinen Gewinn abwerfen. Und je älter du wirst, und lass mich ganz ehrlich sagen, wenn du auf alle vier krabbelst, im Bett liegst, dich nicht mehr bewegen kannst, nicht mehr aus dem Haus kommst. Oder was weiß ich, dass man dich füttern muss, wenn du nicht keinen Gewinn mehr abwirfst. Du bist trotzdem wertvoll in den Augen Gottes. Ob du das glaubst oder nicht. Gott liebt uns von Anfang bis zum Schluss. Noch bevor du geboren wurdest. Was hast du da groß getan? Nix. Du bist nur im Bauch der Mutter gelegen. Hast dich ein paar Mal gedreht. Ein bisschen gestrampelt. Und das war alles, was du getan hast. Und Gott hat uns so gesehen und so geliebt. Im Mutterleib habe ich dich schon zubereitet. Das ganze Leben hindurch ist Gott mit uns. Und wir sind wertvoll in den Augen Gottes, egal ob wir einen Beruf haben, keinen Beruf haben, ob wir studiert haben und nicht studiert haben, ob wir, was weiß ich, religiös sind oder nicht religiös sind. Manchmal sind die nicht religiösen Leute manchmal gläubiger und tiefer und innerlicher mit Gott verbunden als die vielen Frommen. Gott hat mir unterwegs heute Nachmittag einen Satz gegeben, ein Wort gegeben, das werde ich am Schluss zitieren. Ich bin geschockt, verstehst du, was Gott mir gezeigt hat. Weißt du, Gott schaut nicht auf das Äußere, auf die Fassade, Gott schaut auf das Herz. So, und deshalb, wir sind in den Augen Gottes wertvoll, weil wir ein Herz haben. In jedem Menschen steckt ein guter Kern. In jedem. Auch in einem Esel. Sogar der sagt, warum schlägst du mich, was habe ich dir getan? Denk an die Geschichte von Biliam. Jesaja Kapitel 49, Vers 13 und folgende Verse, da heißt es, jaucht ihr Himmel, freue dich Erde, lobe ihr Berge mit Jauchzen. Also alles soll Gott loben und preisen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt und sich der Elenden angenommen. Gott sieht die Elenden. Also Gott sieht nicht die Perfekten, die Gesunden, denn die brauchen den Arzt nicht, die Kranken brauchen den Arzt. Und dann heißt es weiter, Sion aber sprach, also das ist Volk Gottes, die Gemeinde Jesu. Sion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meine vergessen. Also so viel, so oft sprechen wir als Gläubige, als Christen, Gott sieht mich nicht, Gott kennt mich nicht, Gott hilft mir nicht, Gott steht mir nicht zur Seite. Aber du weißt gar nicht, gerade wenn du nichts fühlst, ist er dir näher, als du denkst. Gerade wenn du nichts fühlst, er ist dennoch bei dir. Sion sagt also, der Herr hat mich verlassen, Gott kümmert sich nicht um mich. Und wir gucken mal, wie es mir geht. Ich muss das und das durchmachen, durch die Tiefen gehen. Aber gerade wenn du in der Tiefe bist, ist Gott bei dir. Und ob ich wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dann heißt es weiter hier im Jesaja, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht seiner erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie auch seiner vergesse, so will ich dich doch nicht vergessen. Selbst wenn deine Mutter dich liegen lässt und du ein Findelkind bist, Gott hat dich lieb. Und gerade Findelkinder, die niemand haben, gerade diese Kinder sind von Gott besonders geliebt. Denn mit denen macht Gott dann Geschichte. Da, wo Menschen einen aufgeben, wo jemand einem nichts bedeutet und so weiter, du wirst wertvoll in seinen Augen. Weiter lese ich hier. Siehe, in die Hände, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Gott sieht deine Begrenzung. Gott sieht deinen Lebensraum, wo du dich entfaltest, den Rahmen, den er dir gegeben hat. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Und in diesen Mauern, den Gott dir in deinem Leben gesetzt hat, und jeder ist ummauert von Gott. Jeder ist ummauert und in diesem Rahmen darfst du dich bewegen, in diesem Rahmen darfst du dich entfalten, in diesem Rahmen darfst du etwas werden und jemand werden und einfach, das ist die Möglichkeit, wo Gott sich herrlich erweist, in diesen Mauern, und ich werde nachher darüber sprechen, Gott sieht dich außerhalb der Mauern, hat Gott mit dir nichts zu tun, hat kein Interesse an dir, aber in deinem Rahmen, den er dir vorgegeben hat, da ist Gott herrlich. In meiner Bibel heißt es einmal, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Was in Damaskus passiert, interessiert ihn nicht. Oder was in Babylon passiert, interessiert uns auch nicht. Oder in Kairo, oder in Athen. Aber was in Jerusalem, in Israel, in dem Land Gottes passiert, das ist sein Land. Da ist er herrlich. Da hat er was zu sagen. Und da gilt sein Wort. Woanders gelten seine Worte nicht. Deshalb, in deinen Mauern bin ich immer da, bei dir. Ich verlasse dich nicht. Und deshalb, warum manchen Leuten sehr schlecht geht, sie sind nicht in dem Rahmen Gottes. Die bewegen sich nicht in den Mauern Gottes. Deshalb, die sagen, wo ist Gott? Komm wieder zurück. In deiner Bestimmung, in deiner Berufung, in dem, was Gott für dich vorgesehen hat. Deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davon machen. Ich werde sie davon jagen, spricht sogar Gott in einer anderen Stelle. Gott gibt also dich nicht auf, er schreibt dich nicht ab, er sagt, an dir verdiene ich nichts, du bringst mir nichts und so weiter. Nein, Gott hat an dir Interesse. Bertolt Brecht hat da in einer seiner Gedichte geschrieben, arm, alt und abgeschrieben. Verstehst du, so sieht man den normalen Menschen in der Leistungsgesellschaft. Die Sozialisten, die Humanisten sehen Menschen, also wenn du nichts mehr bringst, ab 50, bist schon alten Eisen, wirst noch ein paar Mal umgeschult, dass du noch was gelernt hast im Alter, Und dann wirst du abgeschrieben. Arm, alt, abgeschrieben. So, auch wenn die Welt dich abschreibt und die Liebe erkaltet, die Ungerechtigkeit überhand nimmt, die soziale Ungerechtigkeit, ganz besonders die soziale Ungerechtigkeit. Wir bekommen immer mehr arme Leute. Die Rentner werden immer ärmer. Egal, ob sie was eingezahlt haben oder nicht eingezahlt haben. Es spielt keine Rolle. Der Staat nimmt die Leute regelrecht aus. Und ich bin nicht für den Staat. Nicht für diesen Staat, der die Leute ausbeutet und ausnützt. So viele Menschen leben auf der Schattenseite des Lebens. Sind benachteiligt, bedrückt. Missverstanden. Man hat sie allein gelassen. Verstehst, Leute, solange du was gibst, was bist, was rausspringen lässt und was opferst und was tust, bist du interessant. Aber denk an den verlorenen Sohn, als er kein Geld mehr hatte, als er pleite war, dann hatte man ihm nicht einmal ein Schweinefraß erlaubt, zu sich zu nehmen. So, die viele Menschen, sie werden vergessen vom Leben, abgeschrieben, ins Heim abgeschoben, verstehst, und dort sollen sie krepieren. Und weißt du, Christen, und ich möchte dich zurückholen. Weißt du, ich glaube nicht, was Brecht gesagt hat, arm, alt und abgeschrieben. Bei Gott sind wir nicht abgeschrieben, bei Gott sind wir reich. Und den Armen gehört das Himmelreich. Verstehst? Und unser Alter wird wie Jugend. Gott regeneriert uns und Gott erneuert uns. Und ich glaube nicht an Sozialismus und Humanismus und all diesen ganzen Quatsch dieser Gesellschaft. Weißt du, Christen betteln nicht am Straßenrand. Gott versorgt sie. Auch wenn sie nichts haben, Gott kann aus wenig viel machen. Wenn er 5 Brote und 2 Fische vermehren konnte und 1000 damit speisen konnte, was glaubst du, was Gott noch tun kann in Zeiten der Not? Ich habe ja gelesen, ich bin herrlich in den Grenzen Israels, in den Mauern, die ich dir gegeben habe. Gott ist bei denen, die im Dunkeln sind, die man nicht mehr sieht, die man übersieht und die man gar nicht mehr erkennt. Gott kennt diese Menschen. Gott ist für die, die niemand haben. Täglich, konstant wächst die Gruppe der Übersehenden. Man übersieht die Menschen. Verstehst? Was ist der Mensch? Eine Nummer. Was soll's? Verstehst? Der eine fällt weg, kommt gleich der nächste. Der rückt gleich nach. Aber Gott hat die Menschen erwählt. Und Gott hat mit Menschen einen Plan, mit jedem Einzelnen. Und jeder Einzelne ist bei Gott wichtig. Alle? Amen? Glaubt ihr das? Seid ihr einverstanden? Weißt du, selbst wenn deine Eltern dich abschreiben, David, den kleinen Jungen, den haben sie Leute abgeschrieben, sein Vater sogar abgeschrieben. Da kommt der Samuel zu dieser Salbung, da soll ein König anscheinend gesalbt werden. Und alle hat man eingeladen, aber den jungen kleinen David von der Herde, der Achte, was soll der Achte? Verstehst du? Der Erste, das ist, was zählt. Nein, aber Gott zählt das 8. Kind. Und den fernen Liefen, der zählt bei Gott, den man übersehen hat. Und wenn du die Auserwählten Gottes betrachtest, sind alles einstmal übersehene Menschen gewesen, die übergangen worden sind, die man vergessen hat, die man links liegen gelassen hat, für die man keinen Pfifferling mehr gegeben hätte, aus dem, bei dem es Hopfen und Malz verloren. Aber gerade mit diesem Menschen hat Gott Geschichte gemacht. Das, was nichts ist in der Welt, hat Gott sich erwählt. Halleluja. Gott gedenkt deiner. Er hat dich geschaffen, im Mutterleib zubereitet, einen Plan für dein Leben, er hat eine Mauer um dich gezogen. Hier bin ich herrlich, hier bin ich wunderbar. Und dann versucht er, seine Gedanken dir mehr und mehr übertragen und einfach dir mitzuteilen, hier denke ich an dich, hier offenbare ich mich dir, hier begegne ich dir. Denke an Gott und Gott denkt an dich. Suche Gott und Gott sucht dich. Weißt du, vielleicht denkst du, ich bin vergessen, Absatz. Gott hat dich nicht vergessen, fang an ihn zu denken und plötzlich ist die Kommunikation da, Verbindung da. Deine Gedanken fordern Gott heraus. Wenn du hier denkst, dann plötzlich funkst du, verstehst du? Wie ein Handy. Du sendest Impulse aus. Gott, wo bist du? Herr, hilf mir. Rufe den Herrn in deiner Not und er wird dich erretten. Gott ist da, wenn wir uns melden. Also fang an, Gott zu suchen und frag nach Gott, gibt es dich? Und viele haben Gott erlebt, als sie gesagt haben, Gott, wenn es dich gibt, hilf mir bitte. Wenn es dich gibt, offenbar dich mir. Herr, wenn es dich gibt, lass dich erkennen, dass ich sehe, was die Wahrheit ist. Deine Ängste, weißt du, wenn du Ängste hast, die senden auch Impulse. Da rufst du den Teufel, die Dämonen auf den Plan. Aber wenn du sagst, Gott, ich suche dich, nenn Jesus. Wenn du Gott suchst, nenn nicht irgendwie irgendwelche Namen, sondern Jesus ist der Name, den Gott gegeben hat, um Menschen zu retten. Das ist Jesus und niemand anders. Fang an, Jesus zu rufen. Jesus, 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 Jesus. den ganzen Tag, 24 Stunden, ruf mal Jesus und du wirst sehen, was plötzlich in deinen Mauern passiert, in deinem Lebensraum passiert. Plötzlich ist Bewegung da, da vibriert alles und Gott bewegt die Städte. Dein Lob und Dank ruft Gott auf den Plan. Wähle entweder Ängste oder Zuversicht und sagen, Gott, es gibt dich noch. Du hast mich geschaffen. Warum hast du mich in diese Welt ausgesetzt? Ich bin ein Ausgesetzter hier. Was soll ich? Du hast doch einen Plan für mich. Bitte, hilf mir. Lass mich deinen Willen erkennen. Der Teufel möchte, dass du Gott vergisst und denkst, Gott hat dich aufgegeben. Sag doch deinem Gott ab, wie diese Frau von Hiob gesagt hat. Sag ab, das bringt doch nichts. Du leidest, du hast Schmerz, hast Probleme, bist krank, bist elend. Sag doch ab, gib Gott auf. Aber er sagt, nein, so reden alle dummen Frauen. Nein, mein Erlöser lebt. Und der hat sich wieder auf Gott besonnen. Bist du nicht auf Gott? Warum ist er da? Warum hat er dich in diese Welt gesetzt? Gott hat immer noch alles unter Kontrolle, alles in seiner Hand. Und er will, dass du unter diesem Existenzminimum lebst, den er dir gegeben hat. Das ist das Mindeste, das Allermindeste, dass du finanziell versorgt bist. Aber Geld ist eine Erfindung von Menschen. Das hat nicht der liebe Gott gemacht. Im Himmel wird es kein Geld mehr geben, auch kein Plastikgeld. Verstehst du? Wird nichts geben. Da wird alles umsonst sein, alles frei. Verstehst du? Gott hat es gegeben. Gott hat wachsen lassen. Weißt du, heute spricht man von Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist eine künstliche Kreation, eine künstliche Erfindung. Unsere Gesellschaft macht die Leute arbeitslos. Arbeit gibt es genug zu tun. Wenn ich morgens aufstehe, dann muss ich meine Wohnung putzen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Da habe ich genug zu tun. Arbeit gibt es genug. Aber bezahlbare Arbeit. Wir denken über bezahlbare Arbeit. Die Gesellschaft, die sieht immer nur mit den Augen des Materialismus. Vergiss all diese Pakete, was gang und gäbe ist, was hier in dieser Welt ist, also was unsere Regierung propagiert. Weißt du, oft, du merkst am Schluss, der Mensch ist nichts wert. In der Politik, in der Gesellschaft, in der Industrie, in der Technik. Was ist ein Mensch? Der wird ersetzt durch Computer, durch Roboter. Aber du bist Gott wichtig. Und der Mensch entscheidet immer noch. Wir sehen auch an diesem großen Unfall, was da passiert ist in den Bergen mit dem Flugzeug. Verstehst du? Ein Mensch entscheidet. Hat es in der Hand. Und nicht, da können Computer wohl bestimmt eine Rolle spielen, aber der Mensch ist immer noch der Schlüssel. Und Gott arbeitet immer noch mit Menschen und durch Menschen. So, wenn du in Not bist, werden dir die ganzen populären Leute, die ganzen Superstars nicht helfen. Dir hilft vielleicht noch ein Armer. Verstehst du, ein Armer hat Mitgefühl mit einem, aber die Reichen haben kaum Mitgefühl mit dir. Die wollen an dir nur verdienen, Gesellschaft will an dir nur verdienen, Industrie will an dir nur verdienen, Versicherungen wollen an dir nur verdienen. Sie geben dir keine Sicherheit, sie wollen dir nur an dir verdienen. So, fang an, und ich möchte, dass du diese Botschaft hier heute Abend verstehst, fang an, einfach auf Gott zu schauen, mit Gott zu rechnen für dein Leben. Und dein Leben wird mit Gott wertvoll. Weißt du, du bist eine Null. Und dein ganzes Leben ist eine Null. Haben wir schon zwei Nulls. Und weißt du, die Gegenwart ist Null. Alles ist Null, 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 Null. Und wenn diese Eins davor kommt, dann ist das eine Million. Und Gott ist diese Eins, die dein Leben aufwertet, die dein Leben groß macht. Du musst einfach anfangen, dich selbst zu lieben. Und ich habe eine knallharte Botschaft heute. Ich weiß nicht, ob es dir passt, ob du noch sitzen bleibst oder ob du dich aufregst, aber meine Botschaft ist, fang an, für dich selbst zu leben. Nicht für den Staat, nicht für die Kirche und auch nicht für den lieben Gott. Entschuldigung, aber du musst erstmal für dich selbst anfangen zu leben, an dich selbst denken. Wie geht es mit mir weiter? Nicht für die Systeme dieser Welt, für die Obrigkeiten. Weißt du, für die Obrigkeiten bist du kein Pfifferling wert. Und dir auch nicht. Für dich, verstehst du? Leb nicht für diese Dinge, diese Welt, diese sichtbare Welt. Fang an, für dich und Gott zu leben. Gott in dir, Jesus in dir, Heiliger Geist in dir. Wenn du in Not bist, werden die, diese großen Organisationen, Kirchen etc. gar nicht helfen. Weißt du, vor der Wahl verspricht man so viele Geschenke. Wahlgeschenke. Aber dann, die Rechnung wird nicht beglichen. So viele gehen leer aus. Und ich weiß, Gott sorgt für dich. Und deshalb Jesaja 46 nochmal. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, ohne Altersversorgung, ohne Renteneinzahlung, ohne irgendwelche Riester-Rente oder sonst noch was. Ich trage euch bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Gott hat Israel durchgetragen, Israel durchgebracht und Israel geholfen, 40 Jahre lang ein Symbol für eine Generation, für ein Lebensalter eines Menschen. Und Gott hat auch für dich vorgesorgt. Er hat für dich auch vorher gesorgt. Ich trage dich. Ich bleibe derselbe. Du kommst aus dem Jenseits und du gehst auch in das Jenseits. So, ich trage dich. Bis du dein Zuhause, den Himmel erreichst. Bis du ja am Ziel bist. Und du lässt immer mehr von dieser Welt los. Weißt du, plötzlich fallen dir die Zähne aus, kannst nicht mehr essen. Plötzlich hörst du wieder schwer. Verstehst du, es ist keine Schande, schwer zu hören. Du musst nicht mehr alles hören. Du musst nicht mehr alles gesehen haben. Du musst nicht überall gewesen sein. Verstehst du? Du hast dein Leben gesehen, dein Leben gelebt und jetzt geht's weiter. Verstehst du? Dann tragen die Beine nicht mehr. Verstehst du? Du musst nicht überall hingehen, wo du denkst, ich muss überall gewesen sein. Ich muss alles mitgemacht haben. Deine Hände machen nicht mehr mit. Sei froh, dass es so ist. Verstehst du, dass du jetzt langsam zur Ruhe kommen kannst. Zu der Ruhe Gottes. Und es ist dem Volke Gottes eine Ruhe vorhanden. Und ich meine nicht nur, dass du immer aktiv und voller Action bist. Gott hat ganz andere Pläne für dich. Komm in diese Mauern. In die Mauern, in denen du eingemauert bist. In diesem Garten. Gott hat einen Garten gepflanzt. Und innerhalb diesem Rahmen ist er herrlich. Gott sagt, ich habe geschworen, für dich zu sorgen in diesem Rahmen, den ich dir gegeben habe. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Und deshalb poch nicht auf deine Bürgerrecht. Ich kenne Leute, die kämpfen, ich will ein Deutscher werden. Was ist, wenn du ein Deutscher wirst? Oder was weiß ich, welche Nationalität auch immer. Oder wenn du mal volljährig bist, was hast du davon? Volljährig. Wann ist ein Mensch volljährig? Mit 120. Nicht nur mit 18, verstehst du, volljährig. Verstehst du, volljährig. Wann ist ein Mensch volljährig? Wichtig ist, dass du bei Gott bekannt bist. Dass du im Himmel registriert bist. Deshalb heißt es auch einmal in der Bibel, da kommen Leute zu Jesus und die sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder getan, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Matthäus 25. Was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht. Verstehst? Und dann sagt Jesus, freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Das ist, dass Gott uns im Himmel kennt. Nicht, ob der Pastor dich kennt, nicht, ob die Gesellschaft dich kennt, der Staat dich kennt, die Institution, der Verein dich kennt. Kennt dich Gott. Kennt dich Gott. Bist du dort bekannt? So, Gott trägt die Steinen durch. Und ich kann dir heute nur eines sagen, bist du bei Gott bekannt? Wenn Gott dich kennt, dann brauchst du keine Staatskirche, kein Staat Israel und keine Körperschaft des öffentlichen Rechts und keine Ökumene und keine Allianz und weiß der Teufel noch was. Verstehst du? Du brauchst dieses ganze Zeug nicht. Du bist unter der Obhut Gottes, unter dem Dachverband des Herrn, des Himmels. Alle Himmel können dich nicht fassen, oh Gott. Weißt du, diese ganzen Vereine und Organisationen können dir keine absolute Sicherheit geben. Die sind nur für diesseits. Aber es geht um das Jenseits. Hier auf dieser Welt, du bist hier nur im Durchgang. Das ist ein Durchgangslager. Ein Flüchtlingslager. Nur ein Notbehelf, alles. Gott regt die Seinen durch, er hilft ihnen, versorgt sie. Er gibt ihnen, was sie brauchen. Nur, was sie brauchen. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr Brot habt, wenn ihr Wasser habt, wenn ihr Kleidung habt, lasst euch genügen. Das ist dieser Rahmen, der gesteckt ist, diese Mauern. So viele möchten, ja Herr, ich brauche ein Auto, am besten Mercedes oder was weiß ich, oder sonst was, ein Superwagen. Ich brauche ein Haus, am besten mit Klimaanlage und mit was weiß ich, mit Fußbodenheizung und was weiß ich. Weißt du, wir haben so viele Ansprüche und diese Ansprüche werden von der Gesellschaft diktiert. Was du brauchst, ist ein Krümel Brot, ein Tropfen Wasser, ein Dach über dem Kopf. Aber auch das ist nicht nötig. Früher haben die Leute in Höhlen gewohnt und waren glücklicher als sie heute in den Palästen. Nur nebenbei. Verstehst du? Du brauchst nicht viel. Du brauchst nicht viel. Was braucht ein Mensch zum Leben? Wie viel Erde braucht der Mensch? Denk an Tolstoi und seine Geschichte. Nur um beerdigt zu werden. So viel Erde brauchst du. Aber wir brauchen mehr. Ich will noch einen Garten anlegen, eine Plantage anlegen. Ich will noch, was weiß ich, einen Park anlegen, Spielwiese für meine Kinder. Wie viel Erde braucht der Mensch? Es gibt keine absolute Sicherheit. Gott trägt die Steine durch. Und er gibt dir das, was du brauchst, nicht mehr und nicht weniger. Er versorgt dich. Vielleicht durch Raben, wie er den Elia versorgt hat. Es gibt übernatürliche Versorgung. In Notzeiten erleben Menschen übernatürliche Versorgung. Und ich behaupte das, das werden auch wir, wenn wir in Notzeiten sind, wir haben keine Notzeiten jetzt, aber wir werden in Notzeiten übernatürliche Versorgung Gottes erleben. Und ich liebe den Herrn, denn ich weiß, er ist mein Versorger, auch hier in der Gemeinde. Gott versorgt uns jeden Tag, jeden Monat, sodass wir unsere Miete bezahlen können, unseren Strom bezahlen können. Und Gott gibt uns täglich, und ich bete immer täglich, gib uns unser Brot täglich. Für morgen kann ich nicht garantieren, vielleicht brauche ich morgen gar kein Brot mehr. Vielleicht lebe ich morgen nicht mehr, aber täglich für heute, jetzt und hier. Wir betteln als Kinder Gottes nicht. Gott weiß, was unser Notdurft ist, was wir für Bedürfnisse haben. Und wenn wir mehr hätten, das wäre Sünde, das wäre verfaulen, das wäre schlecht, das müssen wir wegwerfen und entsorgen. Und die anderen würden verhungern deswegen, nur weil wir zu viel haben. Und diese ungerechte Verteilung in unserer Gesellschaft ist es, warum wir so viele Arme haben. Eigentlich müsste kein Armer unter uns sein. Die Erde kann gut 20 Milliarden Menschen ernähren, aber sie kann nicht einmal 7 ernähren. 7 Milliarden. Verstehst? Aber weil es ungerecht verteilt hat. Die einen haben zu viel und die anderen haben gar nichts. Gott weiß, was wir brauchen, und Gott wird einmal eine gerechte Welt aufrichten, das wissen wir, wenn sein Reich kommt. So, wenn wir das Werk Gottes sind, wenn Gott uns lieb hat und wir seine Kinder sind und für das Werk Gottes sorgen, für das Reich Gottes sorgen, wird er für uns sorgen. In meiner Bibel heißt es an der Stelle, wo es um Sorgen geht, um Kleidung geht, um Nahrung geht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dass ihr mit Gott übereinstimmt. Dann wird euch solches alles zufallen, was ihr braucht. Essen, trinken, schlafen. So, wenn du für Gott sorgst, sorgt Gott für dich. Wenn du sein Reich an erster Stelle setzt, dem Herrn vertraust, dann wird der Himmel sich auftun. Gib und Gott wird es dir geben. Ich denke nur an den Zehnten geben. Fang an, Zehnten zu geben und beteilige Gott an deine Finanzen, beteilige Gott an deine Zeit, beteilige Gott an deine Kraft. 10% von deiner Kraft, von deiner Zeit, von deinem Geld, von deinem Wesen, deiner Natur, und Gott wird dich segnen. Er wird deine Lücken ausfüllen mit seinem Reichtum. Und das, was dir noch heute fehlt, wird er ausfüllen. Irgendwie auf eine Art und Weise, dass du satt bist. Und wenn ich heute uns anschaue, keiner ist verhungert von uns. Alle sind gut ernährt, alle sind satt, alle haben genug. So, Gott hilft dir, mit den Belastungen fertig zu werden. Er vergisst dich nicht. Er sieht, und in dem Moment, wo er sieht, dass du nicht mehr kannst, greift er erst ein. Nicht vorher. Wir denken immer, Gott muss gleich vorher eingreifen, bevor da was passiert. Nein, erst wenn du auf dem Boden liegst, nicht mehr weiter kannst, dann ist er ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. In deinen Mauern, in deinem Lebensrahmen, da findet Gottes Spiel statt und Gottes Aktion und Gottes Arbeit. So, wer richtig glaubt und Gott richtig vertraut, der findet immer eine Lösung und immer einen Ausweg. Und die Bibel sagt, und er wird die Fenster des Himmels aufnehmen. Glaub doch nicht, dass da ein Loch in den Himmel entsteht. Nein, du kriegst eine Idee, eine Eingebung, einen Impuls. Du findest eine Nische irgendwo, wo du dann dein Geschäft machen kannst und deine Arbeit und unterbringen kannst. Weißt du, Gott gibt dir dann Idee und plötzlich kannst du mit nichts viel machen. Aus nichts. Viele fühlen sich abgeschrieben, zum alten Eisen, hingeworfen, Schrott. Und wenn sie jetzt ihr Leben anschauen, und vieles passiert nur deswegen, weil die Leute dumm reden. Ich kann nicht genug betonen, hör auf, dumm zu reden, negativ zu reden, bekenne positiv. Also mein Leben ist nichts wert. Für was habe ich denn gelebt, verstehst du? Wäre ich bloß nicht geboren. Weißt du, der Jeremia und der Hiob, die haben nur diesen blöden Gedanken gehabt, wäre ich bloß nicht geboren. Deshalb haben sie so viel Trouble gehabt in ihrem Leben. Hör auf, negativ über dein Leben zu denken. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes, eine Inspiration Gottes, und jetzt fang an, das zu entfalten. Ich bin geboren, ich bin hier, um mein Leben mit Gottes Hilfe zu meistern. So, viele fühlen sich vergessen, abgeschoben von der Gesellschaft, Menschen ohne Chance im Berufsleben, Arbeitsleben, vielleicht auch in der Gemeinde oder wo auch immer. Mich gebraucht niemand. Vergiss es. Fang an, selber zu leben. Du hast eine Existenzberechtigung. Jede Birke. Schießt, die Birke entfaltet sich. Die fragt nicht, darf ich hier wachsen? Die wächst. Und die verdrängt die anderen. Verstehst du, du musst wachsen. Wenn du nicht wächst, werden dich andere verdrängen. Also, und behauptet deine Existenz, also deinen Rahmen. Gott hat dir einen Rahmen gegeben, in dem solltest du dich entfalten. Mehr nicht und nicht mehr weniger. Verstehst du, du musst nicht dann gegen jemanden kämpfen. Lebe dein Leben, das den Gott dir gegeben hat. Und dann hast du eine Chance. Wie viele. Viele Menschen entschuldigen sich, weißt du, die denken, die erlauben mir das nicht, die geben mir keine Möglichkeit, keinen Raum. Du wirst keinen Raum kriegen. Du musst selber anfangen, auszuleben, das, was Gott dir gegeben hat, auf deine Art und Weise. Was hatte Johannes der Täufer gemacht? Die haben ihm nicht erlaubt, in Jerusalem zu predigen. Der ging runter an Jordan, hat dort sein Pult genommen, hingestellt und sagt: Leute, hier habe ich eine große Botschaft für euch. Verstehst? Und ich würde, wenn mir keiner eine Möglichkeit geben würde zu predigen, würde ich auf den Leopoldplatz gehen oder am Kudamm. Und das habe ich auch gemacht, als wir nach Berlin kamen, habe ich am Kudamm 3 Wochen lang evangelisiert. Gott sei Dank, das Wetter war schön. Und gepredigt. Und so ist dann die Gemeinde entstanden. Man muss nicht warten, bis jemand die Tür aufmacht und einladet. Kommen Sie und dann noch womöglich einen roten Teppich einem ausrollt. Du musst dein Leben hier leben und deine Tage gestalten und nicht warten, bis dich jemand ruft. Als David von der Schlacht hörte, seine Brüder sind alle im Krieg, im Kampf, und da wäre ein großer Riese, ein Goliath, er hat nicht gefragt: Brüder, darf ich kommen? Dann hat er gesagt: Papa, ich bringe denen Essen, erlaub mir hinzugehen und die Schlacht mal anzugucken, wie das so vor sich geht. Und als er dorthin geht, sieht er: Was will dieser Unbeschnittene? Und so steht er da. Verstehst du? Was will der? Der lässt das Volk Gottes. Und in ihm kommt etwas hoch. Plötzlich ergreift er die Initiative. Und er geht und sagt: Da muss man was tun. Christen müssen lernen, entdeckt zu werden. Und zwar von sich selbst. Nicht warten, bis da irgendein Superstar kommt oder eine Firma, eine Agentur und einen entdeckt. Versucht dieser Unbeschnittene. Und dann sagt er: Saul, ich gehe hin. Seine Brüder haben gesagt: Du kannst nicht, du bist kein Kriegsmann. Der ist ein Kriegsmann von Jugend an. Der kann kämpfen. Aber du bist ein Schafshirte, mehr nicht. Doch, sagt er, mit meinem Gott. Und da macht er sich auf, mit meinem Gott. Und die Brüder wollen es nicht, Saul will es auch nicht unbedingt, aber wenn der schon will, soll es sein Glück probieren. Und Menschen, die ihr Glück probieren, die gewinnen es auch. Und die nicht probieren, die werden auch nichts gewinnen. Und der hat Gott in sich gehabt. Der hat Gott in sich gehabt. Was will dieser? Und dann: Du kommst zu mir so und so und so und so, und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und dann beginnt er sich zu bewegen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und dann immer schneller, schneller, und dann lässt er los. Und dann trifft er die Schläfe des Goliaths, des Riesen. So, entschuldige dich nicht. Weißt du, ja, ich habe die Schule nicht geschafft, die Schule abgebrochen, habe keine Ausbildung, meine Familie ist nicht intakt gewesen und. Weißt du, es gibt so viele faule Ausreden. Und gerade Leute, die kommen aus dem Sumpf, aus dem Dreck dieser Welt, die Gott gebraucht hat, die sind nichts gewesen, aber Gott hat zu ihnen gemacht. Manche waren nur Schuster und Kesselflicker oder sonst irgendeine andere Berufe, was sie gehabt haben. Und Gott hat aus diesen Leuten was gemacht. Gott ist der, die Persönlichkeiten macht. Aber man muss mit Gott mitarbeiten und zusammenarbeiten. Gott ladet die Menschen zu sich ein und sagt: Ihr sollt meine Teilhaber werden. Habt Teil am Reich Gottes. Beteiligt euch. Und es wird euch solches alles zufallen. Dein Heiliger Geist zeigt dir, wie du die Natur Gottes auslebst. Und zwar die Natur Gottes, die er dir gegeben hat. Wir haben alle in uns die Natur Gottes. Und die müssen wir nur ausleben. Nur praktizieren. Erwecke die Gabe, die hineingelegt worden ist bei der Geburt. Und bei deiner Bekehrung, bei deiner Wiedergeburt. Erwecke diese Gaben, fördere sie. Gott kennt dich. Gott kennt dich, auch wenn du es selbst dich nicht kennst. Ich denke nur, als der Nathanael berufen wurde dort in Kana, dann seine Freunde laden ihn ein und dann sagte: Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Verstehst du, sehr oberflächlich, sehr hochnäsig. So viele Menschen sind hochnäsig. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Was kann aus Berlin Gutes kommen? Was kann aus Deutschland Gutes kommen? Was weiß ich, wir haben so viele Entschuldigungen. Und dann kommt Jesus und sagt: Ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum lagst. Und sagt das: Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum. Gott hat den Zachäus gesehen. Gott hat den Zachäus gesehen, was mit dem Mann los war. Verstehst du? Zachäus, er wollte das Jesus sehen. Und was passiert? Plötzlich bleibt Jesus bei ihm stehen. Er hat sie nicht dem Herrn Jesus vorgestellt: Herr Jesus, ich möchte dich erleben, ich möchte dich sehen. Nein, Jesus sieht den Wunsch des Herzens. Er kennt deine geheimen Wünsche. Er kennt deine geheimen Wünsche. Und er weiß, dass du krank bist. Er weiß, dass du Hilfe brauchst. Er weiß, dass du suchend bist. Jesus, er kennt seinen Petrus, als er ihn verleugnete, dass er wollte tapfer sein, kühn sein und mutig sein. Er kannte seinen Pappenheimer. Da stehst du, der tapfer mit Jesus gehen wollte. Und doch, dass er in seiner Kraft, in seiner menschlichen Schwachheit nichts geschafft hat. Gott hat dich nicht vergessen. Gott sieht dich, auch wenn du versagst. Und es ist so schön für mich zu sehen, auch wenn ich auf dem Boden liege, wenn mich niemand kennt, wenn mich niemand versteht, Gott versteht mich. Und gerade in diesen Momenten, wo alle dich hängen und liegen lassen und womit sie dich noch in die Pfanne hauen und noch eins draufgeben, gerade in diesem Moment kommt der Heiland. Ich liebe dich. Ich bin für dich. Weißt du? Und du bist seine Hände wert. Du hast Jesus so viel gekostet. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn für dich geopfert. Wie soll er dich vergessen? Du hast ihm sehr viel gekostet. Der Gott, der so viel für die Menschen tat und so viel in die Menschheit investierte, kann uns nicht einfach so links liegen lassen. Jeder Einzelne ist wichtig. Ob er ein Kind ist oder ein Erwachsener. Und interessant ist, Jesus nimmt sogar Kinder und stellt sie in der Mitte. Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, könnt ihr nicht das Reich der Himmel bekommen. Sogar Kinder, Babys sind reif für den Himmel. Und jeder hat eine Bestimmung. Auch ein Baby. Auch jemand, der behindert ist und schwach ist und elend ist. Bei Gott sind alle Menschen wichtig. Er liebt die Menschen. Bei Gott gibt es ein Gedenkbuch, steht in meiner Bibel, ein Gedenkbuch. Er führt so ein Notizbuch, weißt du, da schreibt er alles auf. Nicht um dich zu bestrafen, sondern um dich zu belohnen. Er schreibt einfach auf. Gott hat ein Gedenkbuch, damit nichts vergessen wird. Sogar ein Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Gott hat ein Gedenkbuch für jede deine Kleinigkeit. Gott gedenkt deine Worte. Weißt du, deshalb ist es so wichtig, dass du deine Zunge im Zaum hältst und deine Zunge beschneidest. Also ist es so wichtig, dass du die Zunge beschneidest. Und nur beschnittene Zunge kann Gottes Lob verkündigen und Gottes Taten verkündigen. So, Gott denkt an die Kleinigkeiten, jedes Wort, jede Tat. In Maleachi Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Und das wünsche ich, dass wir das auch machen, dass du dich mit den anderen tröstest, wenn du unten liegst und so weiter. Und da heißt es in diesem Maleachi-Abschnitt, Maleachi 3, Vers 16, der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen denken. Also nicht die Taten werden dort geschrieben, sondern die an seinen Namen denken, an seinen Namen gedenken. Da kriegst du wieder einen Strich. Du hast wieder heute an Jesus gedacht. Wieder an den Heiland gedacht. Die an seinen Namen denken und die ihn fürchten, respektieren, ehren, anbeten. Gott vergisst deine Taten nicht. Er vergilt alle nach unseren Taten, ob sie gut oder böse waren. Diese Strichliste. Weißt du, Gott macht einen Strich wieder. Wieder ein Plus. Wieder, du hast was an den Herrn gedacht. Etwas für Jesus getan. Und wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater, hat der Herr Jesus gesagt. Offenbarung Kapitel 14, Vers 13. Ich lese mal ein paar Bibelstunden, bevor ich dann in mein Thema einsteige. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Ihre Werke, was sie getan haben. Und was sie nicht getan haben, da kommen nur Luftblasen hinter ihnen her. Verstehst du gar nichts? Leerer Raum. Aber ihre Werke folgen ihnen nach. Alles, was du getan hast, folgt dir nach. Es verfolgt dich. Deshalb sei mutig und kühn. Tu jeden Tag wenigstens eine gute Tat. Beschenk einen Menschen, erfreue ein Menschenherz, ermutige jemand, hilf jemand auf die Beine zu kommen, tröste jemand, bring jemand zum Lachen, vielleicht durch etwas Spaßiges, verstehst du? Wir sollen nicht tierisch ernst sein, sondern wir sollen einfach gute Taten tun. Und das ist was, wo dann eine Strichliste kommt, wo Gott gedenkt in seinem Buch, in dein Gedenkbuch. Gott vergisst nichts, er ist ein Vergelter. In Nahum Kapitel 1, Vers 2. Der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott. Ja, ein vergeltender Gott ist der Herr. Und zornig ist er auch, steht auch noch in diesem Zusammenhang. Wenn du das nicht tust, ist er wütend, zornig. Dann passiert Negatives. Du bist aus dem Rahmen draußen. Und wenn du die Mauern Jerusalems verlässt, die Mauern, die Gott dir gegeben hat für dein Leben, dann kommen die Räuber. Und die plündern dich und nehmen dir alles weg. Der Herr vergilt, wenn ich diesen Nahum noch lese, in einer anderen Übersetzung, der Herr vergilt seinen Widersachern und er wird seinen Feinden nicht vergessen. Also nicht nur seinen Freunden, sondern auch seinen Feinden. Gott vergisst nichts, was die Leute dir angetan haben. Weißt du, du bist traurig vielleicht, dass man dich beleidigt hat, dich gekränkt hat,
dich übersehen hat, dich liegen gelassen hat. Weißt du, Gott weiß, wie es um dein Leben steht. Weißt du, was deine Situation ist. Und es tut dir so weh. Aber Gott hat dich nicht vergessen und er wird dich entschädigen. Es wird eines Tages einen Lastenausgleich geben. Für das, was du hier erduldet, ertragen, gebüßt hast, gelitten hast. So, er vergilt seinen Widersachen. Und seine Feinde vergisst es nicht. Seine Feinde, was sind das? Der Teufel, was der Teufel dir angetan hat. Wie er dich ausgenützt und ausgebeutet hat. Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. So, Gott kennt dich. Deshalb, Gott hat dich nicht vergessen. Er weiß, dass du willst, aber du kannst nicht. Dass du bekennen möchtest, aber du bist ein Feigling. Du weißt, du möchtest mehr geben, aber du hast nicht mehr. Gott kennt deinen Kontostand. Gott kennt deine Kraft und deine Energie. Wie sollte Gott vergessen? Weißt du, er hat dich geschaffen, bis ins Detail. An alles, an allem hat er gedacht. Er kennt deine ganzen persönlichen Daten, deine ganze innere Motivation und Einstellung. Er kennt dein Leben durch und durch. In Jesaja 49, jubelt, Platz vor Freude, heißt es hier. Jubelt, freut euch. Seid aufgeregt. Gott kennt mich und Gott wird mir helfen, Gott wird mir beistehen. Gott wird mich retten, Gott wird mich erlösen. Wenn du mit Gott lebst, sollst du immer in Hochstimmung sein. Tut mir leid, aber das will ich jeden ermutigen, muss in Hochstimmung sein. Jubelt, freut euch. Auch wenn ihr unten geht. Denn gerade dieser Jesaja 49 wurde geschrieben in einer Zeit des Elends. Da ist nichts gewachsen, das Land war verödet, verwüstet, lag in Schutt und Asche. Und jetzt soll das Volk Gottes jubeln. Freut euch, seid in guter Stimmung. Blast nicht Trübsal. Freut euch in der Trübsal. Freut euch, dass ihr Kämpfe habt. Dass ihr arbeiten dürft, wenn nicht fertig wird. Also Hochstimmung ist eine göttliche Grundeinstellung. Eine Einstellung, die im Himmel ist. Im Himmel wird jubiliert und gejauchzt und gepriesen. Der Gläubige lebt aus dem Trost Gottes. Halleluja. Der glorreiche Tag kommt. Der Siegestag kommt. Wir werden eines Tages überwinden. We shall overcome. Verstehst du? Und plötzlich passiert dann dieses, was dann kommt nach 30, 40, 50 Jahren. Hab einen Traum. Hab eine Vision in deinem Leben. Gott hat dich nicht vergessen. Jetzt kommt es darauf an, dass du dich darauf verlässt, auf den Herrn. Und jetzt kommt ein Punkt, was ich noch nebenbei erwähnen möchte. Du darfst den Herrn nicht vergessen. Er vergisst dich nicht, aber es ist auch ein Gebot der Stunde. Vergiss den Herrn nicht. Vergiss den Bund nicht, den er mit dir gemacht hat. Er steht treu. Er erfüllt seine Verträge, seine Verpflichtungen. Er hält es ein. Aber jetzt bist du gefordert, auch dein Wort einzuhalten. Bezahl dem Herrn dein Gelübde, was du ihm versprochen hast. So, und dann heißt es weiter, wenn ich so die Bibel lese, seine Wunder sollst du nicht vergessen. Das Vorige, was Gott schon deinen Vorvätern getan hat. Vielleicht waren deine Eltern nicht gläubig, aber vielleicht dein Großvater und Großmutter, vielleicht irgendwie von der Fernen liefen im Mittelalter jemand, der an Jesus glaubte, Jesus liebte. Kennst du gar nicht. Aber die Gene geht weiter. Gott sagt, die mich lieben, werde ich segnen bis ins tausendste Glied. Wer weiß, warum du heute Abend hier sitzt. Das ist kein Zufall und kein Unfall und keine Panne. Weißt du, irgendjemand in deiner Sippe und der Fernen liefen, hat Gott geliebt, Gott geehrt. Vielleicht eine Oma, die regelmäßig dazu weichte, in die Kirche ging, auch wenn sie katholisch war und nicht mehr wusste. Verstehst du? Aber Gott gesucht und Gott geliebt und das zahlt sich aus. Gott ist ein gerechter Gott. Ein liebender Vater. Und Gott kennt die Seinen. Und deshalb, weißt du, wir fragen uns manchmal, warum wird einer gläubig und einer nicht gläubig? Gott erfüllt sein Wort. Um Davids Willen, heißt es einmal in der Bibel, will ich den Hiskia nicht vom Thron werfen. Um Davids Willen will ich den Salomo nicht wegschicken. Oder den Ahab, der ganz böser König war. Um Davids Willen will ich seinen Thron bewahren. Um Davids Willen. Und Gott tut um Willen irgendjemand, der vor 3000 Jahren gelebt hat. Und du weißt es gar nicht. So. 5. Mose 4, Vers 9. Hüte dich nur. Hüte dich nur. Weißt du, was das heißt? Hüte dich nur. Bewache dich selbst. Schütze deine Seele. Pass auf dich auf. Hüte dich. Und bewahre deine Seele sehr gut. Dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Und das, was in dein Herz gekommen ist. Dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun, was du erlebt hast, was Gott geschenkt hat, was Gott offenbart hat. Und irgendwie soll sich weiter pflanzen, die ganze Geschichte. Bewahre, hüte, was du in der Bibel liest, was vor 4000 Jahren passiert ist. Sag, das ist für mich. Ich lese die Bibel ganz anders. Wisst ihr, ich lese nicht. Und so sprach der Herr, nein, das ist für mich, das meint mich, das bin ich. Ich bin hier in der Bibel drin. Das ist meine Geschichte. Obwohl ich von David lese, von Moses lese, überall, das stimmt mit mir auch ein bisschen, mit den Kerlen übereinander und miteinander. Es ist Übereinstimmung da. Deshalb, und plötzlich denke ich, das könnte ich genauso sein. Das könnte mir genauso passieren. Das könnte mir genauso gehen. Das bin ich. Ich lese die Bibel persönlich, meine persönliche Bibel, und dann mache ich meine Anmerkungen manchmal. Und das Datum, wann, wo was passiert ist, vielleicht eventuell. So vergiss nicht, was der Herr Gutes getan hat. So hüte dich, also 5. Mose 6, Vers 12 nochmals. So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Es ist so wichtig, dass du nicht vergisst, was der Herr in der Vergangenheit getan hat. Du sollst dich nicht an deine Vergangenheit halten, sondern Gott hat dir seine Vergangenheit gegeben, damit du seine Gegenwart auch nachher hast. So vergiss nicht, was er in der Vergangenheit alles getan hat. Deine Vergangenheit ist Mist. Entschuldigung, taugt nichts. Was willst du damit machen mit diesem Plunder, mit diesem bisschen Schrott oder Alteisen oder was auch immer sein mag? Aber Gott gibt seine Vergangenheit, seine Wunder. Denk, was er getan hat, was er mit Pharao getan hat, was er mit Israel getan hat, was er mit dem Volk in der Wüste getan hat, was er mit den Kananitern getan hat, was er mit den Aposteln getan hat, in dem Evangelium. Und für mich ist das Evangelium unheimlich wichtig. Das, was im Evangelium passierte, das ist für mich ganz persönlich so, gedenke. Also hüte dich, dass du das nicht vergisst, übersiehst, links liegen lässt. Das ist der Rahmen, wo die Wunder und Zeichen geschehen, wo Gott sich offenbart und manifestiert. 5. Mose 8, Vers 14. Und dann heißt es, und dann hüte dich. Weißt du, immer wieder, hüte dich. Sei ein Hirte für deine Seele. Da brauchst du keinen Pastor. Du bist der Hirte deiner Seele. Passt auf dich auf, was du hörst, was du siehst, was du machst, wo du hingehst. Und wer an dir sich ranwagt und dich manipulieren möchte, dich überreden möchte, hüte dich, hüte dich. Weißt du, dieses hüte dich ist ein ganz ernstes Wort. Hüte dich. Dass dein Herz sich nicht überhebt. Verstehst du? Ich habe schon alles überwunden, schon alles hinter mir. Verstehst du, wer so sagt, der hat noch gar nichts angefangen. Verstehst du? Das habe ich alles schon überlebt. Das habe ich schon alles hinter mir. Nein, wir sind alles nur Anfänger. Babys, Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und den Herrn, deinen Gott, vergisst. Wie schnell vergessen wir Gott? Sobald es uns gut geht, sobald wir alles haben, was wir brauchen, gesund sind, oh, lieber Gott, am Sonntag komme ich wieder. Zu Weihnachten oder Ostern, da bin ich wieder mal da. Verstehst du? Nein, der Mensch vergisst die Güte und die Barmherzigkeit Gottes. Deshalb, wir sollten gerade, wenn es uns gut geht, an Gott denken. Nicht nur, wenn es uns schlecht geht, als Notreserverat. Verstehst du? Vergiss nicht. Wie heißt es nicht weiter? Überheb dich nicht, vergiss den Herrn nicht, der dich aus Ägypten dann geführt hat, aus der Knechtschaft. Und so viele werden wieder gefangen und Sklaven und gehen wieder zurück nach Ägypten, weil sie vergessen haben, was Gott alles getan hat. Was, wie viel wir gekostet haben, dem Herrn befreit zu werden. 10 Plagen hat es gekostet, um Israel rauszuholen aus der Sklaverei. Und da musste ein Moses 40 Jahre lang in der Wüste studieren, die Göttlichkeit, Theologie, bis er endlich so weit war, dass er Israel hat führen können. Und zu schnell und zu leicht vergisst das Volk Gottes ihren Gott. In Jeremia 18, Vers 15, mein Volk vergisst meiner und sie opfern so schnell nichtigen, niedrigen Göttern. Die haben sie zu Fall gebracht und auf allen Wegen und so weiter. Sie gehen unebene Wege, weil sie Gott vergessen. Deshalb gehen wir ungeebnete Wege, keine gepflasterte Wege, von wegen noch von Gold, vergoldete Straßen aus Neuem Jerusalem. Weißt du, das neue Jerusalem ist in uns drin. Du musst nicht warten, bis da das neue Jerusalem vom Himmel eines Tages kommt. Entweder hast du Jerusalem in dir oder du hast Jerusalem nicht in dir. Vergiss das. Jerusalem muss in dir sein. Weißt du, wenn du mit Gott wandelst und Gott lebst, gehst du vergoldete Straßen, geebnete Straßen. Lies mal hier weiter. Die haben sie zu Fall gebracht, diese nichtigen Götter, auf allen ihren Wegen da immer wieder abverführt und lassen sie nun gehen auf ungebannten Straßen. Wenn du mit Gott wandelst, du gehst eine gebannte Straße. Deshalb, in diesem Rahmen, den gesteckten Rahmen. Es ist wichtig, dass du deinen Rahmen kennst. Was ist mein Rahmen? Und jetzt weißt du, warum manchmal dein Leben so schwer ist. Ohne Gott geht man ungebannte Wege, unebene Wege, da ist alles krumm und schief und schwer und gefährlich. Ungebannte Wege, schreckliche Wege. Und manchmal sogar fragliche Wege. Ist das der Weg, den ich gehen soll? Verstehst du? Sind Irrwege. Aber wenn du mit in diesem Rahmen mit Gott gehst und Gott nicht vergisst und Gott ehrst und Gott anbetest und Gott das Zentrum deines Lebens ist, dann gehst du eine gebannte Straße. Mach Bahn für den Herrn. Weißt du, da kannst du jubeln. Und dann freust du dich, da greift Gott wieder ein. Sobald du in dem Rahmen dich bewegst, greift Gott ein. Außerhalb nicht. Da kannst du lang beten, lang flennen und lang heulen und lang klopfen und lang betteln und von einem Evangelisten zum anderen rennen und dich mit Öl übergießen lassen und was weiß ich, mit Wasser. Und, weißt du, und die können dir alle die Hände auflegen, da passiert nichts. Weißt du, du musst in diesem Rahmen dich bewegen, den Gott dir gesteckt hat. Gott ist herrlich im Rahmen deines Lebens. Deshalb sind viele untröstlich, einsam und vergessen, weil sie nicht die gebannten Wege gehen. Ich ermutige dich, geh den gebannten Weg. Ist nicht einfach. Da musst du immer sagen, oh Gott, ich möchte lieber diesen Weg gehen. Der ist schöner, da wachsen ein paar Palmen wenigstens noch. Aber du führst mich auf dieser Straße. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Verstehst du? Du musst lernen, gebannte Wege zu gehen. Was es auch immer heißt. In meiner Bibel heißt es weiter, Gott erbarmt sich der Armen. Hochinteressant. Gott erbarmt sich der Armen. Seine Armen, heißt es eigentlich im richtigen Text. Weißt du, du musst ein armer Gottes sein. Arm vor Gott. Selig sind die Armen im Geist, nicht die Blemblem, sondern die wenig Geist haben, die wenig verstehen, die wenig können, die nichts schaffen, die immer schwach sind, die immer elend sind, die immer müde sind, die immer träge sind, die immer schlapp sind. Geistlich Armen. Ihnen gehört das Himmelreich. Jetzt komme ich langsam zu meinem Thema, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Weißt du, die Armen, die nichts dafür können, dass sie arm sind, das sind seine Armen, die ausgenutzt wurden, die betrogen wurden, die in die Sklaverei gekommen sind. Weißt du, Israel ging nicht als Sklave oder als Sklaven nach Ägypten. Weißt du, die sind runtergekommen, weil sie Brot haben wollten, weil sie Hunger hatten, weil sie Sünde auf sich geladen hatten. Sie haben den Bruder Josef verkauft. Deshalb kamen sie nach Ägypten. Aber sie kamen als freie Menschen und ihnen wurde das beste Land angeboten, das Land Gosen. Aber sie sind Sklaven gemacht worden. Weißt du, die Armen, und ich denke an die armen Sklaven in Amerika, die irgendwo in Afrika geklaut worden sind, entführt worden sind, vergewaltigt worden sind und dann als verkauft per Schiff verfrachtet. Wie viele sind da unterwegs noch umgekommen, noch nebenbei? Verstehst du? Und dann auf den Plantagen in Amerika arbeiten mussten. Verstehst du? Das sind die Armen, die nichts dafür können. Und ich sage euch eines, Blut klebt an Amerikas Händen. Auch wenn sie fromm waren. Weißt du, viele Großgrundbesitzer waren fromme Leute. Mormonen, Baptisten und Quäker und Presbyterianer. Und die haben diese Plantagen gehalten und diese Armen unterdrückt. Aber gerade die Armen haben diese wunderbaren Gospellieder gesungen. Gerade die Armen, die geschlagen worden sind und auf den Plantagen arbeiten mussten. Die Onkel Toms. Jauchzet, frohlocket, heißt es hier. Weißt du, das ist eine uralte Sprache des Glaubens. Triumphiert über euer Schicksal. Gott hat dich nicht vergessen. Gott wird uns helfen, Gott wird uns rausholen. Aus diesem Gestank, aus diesem Ghetto, aus diesem Lager. Jauchzet, frohlocket. Im Warschauer Ghetto, da war der Jäckele. Der Jäckele war ein Liedermacher. Und er hat die Nazi-Lieder genommen, Melodien genommen und dann also einen jüdischen Text untergebaut. Und dann haben die Juden in dem Warschauer Ghetto diese Nazi-Lieder gesungen, Nazi-Melodien und unterlegt mit dem jüdischen Text. Und dann haben sie gesagt, wir können nicht verbieten, unsere Melodien zu singen. Verstehst? Aber die wussten nicht, was die singen. Die haben nicht verstanden, weil es jüdisch war. Ihr mit ihren Worten singt die Melodien. Eine feste Burg ist unser Gott und eine Wehr. Eine starke Wehr, preise, frohlocket. Weißt du, wir werden wieder Gewinner, wenn wir anfangen, Siegeslieder zu singen. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Und das hört der liebe Gott. Und das ist, wie Gott sich erinnert, dass man in seiner Hütte vom Sieg singt. Vom Sieg singt. Weißt du, man ergibt sich nicht seinem Schicksal. Das Schlimmste, was ein Mensch machen kann, dass sich seinem Schicksal ergibt. Ich kann nichts dagegen tun. Da kannst du gleich ein Hindu werden. Verstehst du? Und einfach, ich muss es, ich werde nie vergessen, ich bin in Kalkutta bei der Dying Klinik, bei der Mutter Teresa und da sitzt ein Armer. Weißt du, der Eiter kommt aus allen Wunden und ich will eine gute Tat geben, wenigstens einen Dollar. oder irgendwas Gutes tun, diesen Mann, dann sagt er nein und wehrt sich, verstehst du, mit diesen eitrigen Händen wehrt sich. Und dann habe ich dann meinen Begleiter gefragt, frage ihn, warum er nicht haben will. Ich würde sein Karma zerstören. Er muss nochmals dann auf die Welt kommen und nochmals anders leiden, weil ich ihm geholfen habe. Verstehst du? Manche Leute denken, sie müssen leiden, sich dem Schicksal ergeben. Ich muss es nicht. Nein. Widersteht dem Argen, widersteht dem Bösen, widersteht dem Negativen. Das ist Gottes Wort. Kapituliere nicht vor deinem Feind. Das ist Wort Gottes. Und das ist eine knallharte Botschaft, was ich bringe. Weißt du, nicht nur bück dich, wir müssen nur uns vor Gott demütigen. Der Jude, so heißt es bei den Rabbinern, der Jude beugt seine Knie vor Gott und sonst vor niemand. Und ich möchte, dass du auch so ein sturer Bock wirst. Du beugst deine Knie vor Gott und sonst vor niemand. Vor keinem Schicksal, vor keinem Menschen, vor keiner Institution. Da gehst du lieber auf dem Schafott, lass dich kreuzigen und steinigen, aber du wirst dich nicht beugen, auch nicht bei der ISIS. Und wer es auch immer sein mag, du bleibst stur. Wir beugen unsere Knie nur von Gott, vor Gott. Und wenn Gott das nicht will, wir werden es nicht absagen unserem Gott. Solange es noch einen Gott gibt, gibt es Hoffnung für dich. Weißt du, es kann im letzten Moment eine Rettung kommen. David Livingstone erzählt eine tolle Geschichte. Er ist von einem Löwen angefallen und der Löwe hat seinen Tatzen schon auf seine Brust und die Wunden trug er bis am Schluss seines Lebens. Und dann hat er schon den Atem des Löwens gespürt. Und hat gesagt, oh Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und plötzlich fällt ein Schuss irgendwo. Der Löwe erschrickt sich, haut ab und lässt den David Livingstone liegen. Und er kann wieder weiterziehen. Weißt du, weiß gar nicht, was da passiert. Irgendwo kann zufällig was passieren, wenn deine Stunde noch nicht abgelaufen ist. Und Gott hat für unser Leben festgelegt, einen Rahmen für unser Leben festgelegt. Komm auf einen Punkt. Weißt du, wenn deine Stunde noch nicht da ist, dass du in die Ewigkeit zum Herrn gehst, dann können 1000 Teufel kommen und es wird nichts passieren. Verstehst du? Deine Zeit muss kommen. Meine Zeit steht in deinen Händen, steht in der Bibel. Und solange noch keinen Gott gibt, kannst du immer noch sehen, Gott kann immer das Schicksal wenden. Lieder in Zion, jauchzet, jubelt, triumphiert. Lieder der Befreiung, das sind Zions Lieder. Und wie heißt es in Babylon, man zwang uns, Zions Lieder zu singen an den Wassern von Babylon. Weißt du, sing von deiner himmlischen Heimat. Es ist eine Heimstätte für mich bereitet, eine Wohnung. Jesus sagt, ich gehe euch voraus, euch eine Stätte zu bereiten. Freu dich. Lieder des Protests. Der Begeisterung. We shall overcome. Wir werden überwinden. Wenn niemand dich hört, Gott hört deine Wehmut, dein Stöhnen, deinen Zwang. Weißt du, diese Gospels. Die Gospels sind auch schon Schmerzen geboren worden, nicht da, weil man so wunderbar den Himmel sieht. Nein, oh Herr, die Heimat, um uns hat man entrissen, entwurzelt, verfrachtet hier auf den Plantagen Amerikas. Hier haben wir nichts zu suchen, das ist nicht unsere Heimat, fremde Erde. Und da sind die aus dem Weh im Herzen, sind diese wunderbaren Lieder entstanden. Gott hat dich nicht vergessen, er weiß, dass es dich gibt, egal wo du bist. Auch wenn du ganz weit weg irgendwo im Feuerland Alaska oder irgendwo in den fernen Inseln bist. Gott weiß, wo du wohnst. Psalm 138, Vers 6. Denn der Herr, dein Gott, ist hoch und sieht auf die Niedrigen. Weißt du, an die denken Gott, an die Niedrigen. Nicht die ihre Nase ganz hoch oben haben. An die Niedrigen, die Kleinen, die Buckligen, die Runzligen. Gott denkt an die Niedrigen. Er sieht auf die Niedrigen, auf die Verachteten, Verlassenen, auf die Abgelehnten, auf die Aussätzigen. Er sieht auf die Niedrigen und kennt die Stolzen von Ferne. Das sieht er, weißt du, die ihre Nase ganz hoch halten, diese großen Leute, verstehst du, ganz hoch. Er kennt sie von Ferne, die fallen ihm auf. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen meine Feinde und hältst dein Gericht und richtest Recht. Der Herr wird meine Sache herausführen. Der Herr ist voller Güte, ist ewig. Und das Werk seiner Hände wolltest du nicht lassen. Das, was du bei mir angefangen hast, das machst du weiter. Weißt du, Gott hat nicht vergessen, der hat bei dir angefangen und er macht weiter zu seiner Zeit. Zu seiner Stunde. Werde mal bewusst, wer und was du bist. Du bist nicht nur ein Haufen Dreck und ein Haufen Elend und ein Haufen Jammer. Nein, Du bist ein Klumpen Gold, ein Edelstein in den Augen Gottes, eine köstliche Perle in den Händen Gottes. Er gibt alles her, um diese eine Perle zu erstehen. Lass dir vom Teufel nichts vormachen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Das will er dir nur einsuggerieren. Kenn deinen Wert in den Augen Gottes, nicht den Wert hier in unserer Gesellschaft, da bist du wertlos, vergiss es. Du bist nur eine Nummer. Das macht der Antichrist permanent, nummeriert die Leute. Aber Gott ruft dich bei deinem Namen und hat deinen Namen sogar in seine Hand eintätowiert. Gott hat dich in seine Hand eintätowiert, gezeichnet. Weißt du, du bist für was anderes bestimmt als nur für diese Welt, diese Erde, diesen Land, das Land, wo Dornen und Disteln wachsen. Gott wird dich weder verlassen noch versäumen. Er wird dich mit seinen Augen leiten. Und er wird dich ans Ziel bringen, dich aus der Gefangenschaft, aus der Unterdrückung, Unterjochung, aus der Tyrannei herausholen und befreien. Er kennt dich. Und wenn seine Zeit kommt, er hat deinen Hilfeschrei gehört, dann nix wie raus. Und dann lass dich rausführen. Gott verlässt die Seine nicht. Er vergisst nicht, was er seinem Volk versprochen hat, steht zu seinem Vertrag, hält er sich konsequent. Und er ist eine starke Mauer für die, die ihn fürchten. Eine starke Mauer. In dieser Mauer musst du dich bewegen, in diesem Rahmen. Das ist A und O. Das ist dein Schutz, das ist deine Sicherheit. Das ist das, wofür du leben solltest. Deine Mauer ist eingezeichnet vor ihm. Er sieht ganz genau, bist du in diesem Quadrat oder bist du nicht in diesem Quadrat. Sobald du nicht in dem Quadrat bist, werden dich die Wölfe beißen. Wirst du überfallen, wirst du ausgeplündert. So, der Teufel passt ganz genau. Sobald du nur über die Schwelle gehst, jagt er dich, verfolgt dich, lässt dich nicht in Ruhe. Aber in diesem Rahmen, in diesem Quadrat, da bestätigt dich der Himmel. Da bleibst du im Willen Gottes, da bist du in seinem Plan, da entwickelt er dich, dann baut er weiter auf. Dort wächst du. Das ist dein Raum, wo du dich leben kannst. Gott kennt deinen Lebensplan und er weiß, das ist dieser Rahmen. Und sobald du rausgehst, bist du verloren. Und was Gott macht, er führt dich, versucht mehr und mehr immer in diesem Rahmen hineinzuführen, in diesem Quadrat reinzuführen. Und sobald du dort bist, bist du unschlagbar, unüberwindbar. Kann dir niemand was zusetzen und niemand was antun. Deshalb, Gott kennt dich. Gott weiß, was er dir zumuten kann. Und er sagt, hier in diesem Quadrat, dort bin ich herrlich und wunderbar. In diesem abgesteckten Raum. Dort ist alles geregelt. Dort geht alles glatt. Dort wird alles gut. Sobald du dort bist, ist alles perfekt. In diesem Rahmen. Abgesteckten Rahmen. Und wisst ihr, Gott tut nichts. Nur aus Gefälligkeit. Nein, Gott will, dass du dorthin kommst. Und Gott tut nichts für den Teufel und für das Fleisch. Weißt du, sobald du außerhalb bist, bist du nicht mehr im Geist, bist im Fleisch. Bleib in diesem Quadrat, den Gott dir gegeben hat. Und solange wir hier drin sind, ja, haben wir gute Sache, Freude am Leben, genießen das Leben. Und sobald wir das verlassen, sind wir außerhalb der Gnade, außerhalb der Güte Gottes. Wir lesen einmal in der Bibel, meine Zeit steht in deinen Händen. Und ich möchte noch etwas sagen, viele Menschen versuchen ihre Lebenszeit zu verlängern, durch Medizin oder durch was weiß ich alles, damit man etwas länger lebt. Und ich sage, jede verlängerte Zeit ist Hölle. Da leiden die Menschen, da wird er gequält, der Mensch in aller Liebe. Es ist schön, dass du länger lebst, aber das ist eine Plage. Meine Zeit steht in deinen Händen und wenn Gott die Zeit bestimmt hat zu gehen, dann lass uns gehen. Lass uns nicht da kämpfen und ringen, ich möchte mein Leben noch um ein paar Tage verlängern. Was hast du davon? Nichts. Außer Kampf, Mühe und Schmerz. Alles, was außerhalb des Willens Gottes passiert, was unser Wille ist, das müssen wir selbst dann ausbaden und bezahlen und bluten. Und das ist unsere Rechnung, geht auf unsere Kosten. Aber solange wir in diesem Quadrat sind, geht es alles auf Kosten Gottes, auf der Fürsorge des Herrn. So, er führt uns auf rechter Straße um seines Namens Willen. Da musst du nichts erzwingen. Und wenn du Gott treu bist und Gott liebst von ganzem Herzen, es wird alles recht werden. Glaub mir das. Und dann wirst du ein langes Leben haben. Lies mal, was Gott verheißt, wenn du meiner Stimme gehorchst, wenn du auf meine Vorschläge eingehst, dann wirst du ein langes Leben sein, da wirst du gut haben, überall, auf dem Feld, in der Stadt, auf dem Wasser, wo auch immer, im Geschäft. Du wirst immer gesegnet sein. Und Gott führt uns, wenn wir uns bedingungslos hingeben und sagen, ja, in diesem Quadrat, in diesen Mauern will ich leben, will mein Leben gestalten. Dort will ich bleiben. Weißt du, es ist eigentlich Hausarrest, wenn ich so in diesem Quadrat lebe, als wenn ich Hausarrest hätte. Aber ich kann leben, verstehst du, mir passiert nichts. Deshalb, Gott gibt uns in dieser Welt Hausarrest. Bleibe in meinem Hause. Deshalb sagt auch David, ich möchte lieber Pförtner in deinem Hause sein, als in den Palästen der Gottlosen hausen und wohnen. So, das ist der Rahmen. In der Gegenwart Gottes, in der Nähe des Herrn. Und denk nicht, wenn ich mal im Himmel bin, dann bin ich bei Gott, in seiner Nähe. Du musst jetzt lernen, in der Nähe Gottes zu leben. Jetzt lernen, die Nähe Gottes zu genießen und gestalten. Was hat Jesus einmal gesagt? Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Der Tempel damals. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und wir sind nur dort gut aufgehoben und gut versorgt und haben alles, was wir brauchen, sind gesegnet und gesund und stark und glücklich und fröhlich, wenn wir in seinem Haus sind. Nicht in der Kirche, in seinem Haus. Das ist der Rahmen, den Gott uns gibt. Nur dort sind wir selbst. Nur dort können wir uns entfalten. Nur dort können wir unsere Gaben entwickeln. Nur dort haben wir Erfolg. Nur dort. Viele beten um Erweckung, aber wissen überhaupt gar nicht, was das ist. Was ist Erweckung? Was ist Erweckung? Erweckung ist, dass du aufwachst und sagst, ich habe hier nichts zu suchen bei diesen Schweinen. Ich muss nach Hause, zum Vater, ins Vaterhaus. Dort, das ist mein Platz. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Dort habe ich ausgesorgt. Und viele haben den Vater vergessen. Viele haben das Vaterhaus vergessen. Die treiben sich überall, bloß nicht da, wo sie hingehören. Deshalb sind sie so unglücklich, unzufrieden, unausgefüllt und unnutz. Und mich gebraucht niemand. Verstehst du? Fang an, im Haus Gottes zu leben und dich aufzuhalten. Und du wirst plötzlich sagen, du, es gibt Hausordnung und Hausaufgaben und es gibt Möglichkeiten, was zu tun. Und plötzlich wirst du so viel Arbeit bekommen, dass der junge Mann sagt, Vater, ich möchte Tagelöhner sein in deinem Haus. Ich will nicht mehr dein Sohn sein, ich möchte nur ein Tagelöhner sein. Da habe ich schon so viel zu tun als Tagelöhner. Aber der Vater sagt, nein, Junge. Du bist mein Sohn und du darfst dich hier wohlfühlen. Gott hat dich nicht vergessen. Er erbarmt sich deiner, er wartet auf dich, bis du nach Hause kommst. In diesem Haus, in diesem Rahmen. Da muss ich sein, sagt Jesus. Gott denkt wirklich an uns. Er hat dich nicht vergessen, glaub mir es. Aber er wartet, bis du nach Hause kommst. So wie der Vater des verlorenen Sohns, er steht da. Wann kommt der Kerl? Wann macht er sich auf? Wann hat die Schnauze voll? Wann stinkt es ihm genug? Dann hat er genug gehungert und gedurstet und ist verdurstet. So grundsätzlich ist. Weißt du, ist es so wichtig, dass du zuerst einmal weißt, Gott liebt mich, Gott braucht mich, Gott hat mich in seine Hand gezeichnet, ich bin in seine Händen tätowiert und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und ich darf auch nicht weggehen. Ich bin's, derjenige, der weggehen kann. Ich kann mich von dem Willen Gottes entfernen. Das ist in meiner Macht. Ich kann Gott absagen und kann Gott näher treten. So ist es zuerst mal ein paar Sachen zu klären. Gott sagt, ich habe dich in meine Hand geschrieben, du gehörst mir und ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und du musst es einfach begreifen und verstehen und erfassen und Gott hat dich in seinen Händen eintätowiert. Das klingt vielleicht für manche befremdlich, aber dein Name steht Johannes Matutis. Und was glaubst du, wie viele Namen in den Händen Gottes stehen? Dein Name steht in seiner Hand. Gott lässt sich tätowieren. Gott lässt sich tätowieren. Und das, er drückt aus, er schreibt den Menschen in seine Hand. Und jedes Mal, wenn er seine Hand ausstreckt oder was tun möchte, sieht er deinen Namen und sagt, ich muss für den was tun. Was habe ich für den getan? Gott schreibt in sein Gedenkbuch, das ist seine Hand. Deine Taten, dein Leben. Und da bist du unauslöschlich in diesen Händen. Du kannst passieren, was da will. Du bist gezeichnet in seine Handflächen, eintätowiert. Und Gottes Hand ist eine große Hand, glaub mir das. Das ist schon ein Patzen. Verstehst du, du hältst die ganze Welt in deiner Hand. Verstehst du, das ganze Universum, alle Himmel kannst du nicht fassen. Und da steht mein Name da drin, in dieser mächtigen, starken Hand. Ich bin dort eingetätowiert. Gott will uns die Angst vor der Zukunft nehmen. Weißt du, auch wenn deine Mutter ihr Kind vergisst, ich will dich nicht vergessen, was Zukunft betrifft, was die Fürsorge betrifft. Die Mutter, die dich auf der Welt gebracht hat, die kann dich vergessen. Aber Gott sagt, ich, der dich geschaffen habe, der dich gerufen hat, ich, der dich erwählt habe, ich will dich nicht vergessen. Und er gibt uns seine Zuwendung. Menschliche Zuwendung kann uns manchmal verweigert werden, wie auch immer. Weißt du, manche menschliche Beziehungen können zerbrechen. Aber Gott sagt, meine Beziehung zwischen dir und mir, ich halte diesen Bund. Ich stehe zu dem, was ich Abraham gesagt habe, was ich Noah gesagt habe, was ich Moses versprochen habe, was ich dem Volk Gottes versprochen habe, was ich durch Jesus versprochen habe, das halte ich. Du, das hältst es egal, aber ich halte, ich stehe zu meinem Wort. So, mitten in deiner trostlosen Lage wenden sich Gott zu dir. Ich habe dich in meiner Hand gezeichnet. Ich will dich nicht strafen und nicht züchtigen. Ich vergib dir alle deine Sünden. Ich werfe sie, deine Fehler hinter mir. Deine Sünden will nicht mehr dran denken. So, das Einzige, was Gott vergessen kann, sind deine Sünden, deine Fehler. Aber dich wird er nicht vergessen. Dich, wo er dich geschaffen hat, mit seinen Händen. Manchmal bist du aus seinen Händen geglitten vielleicht, ausgerutscht, missraten. Was macht Gott mit missratenen Kindern Gottes? Willst du wissen? Weißt du, er ist der Töpfer, wie es in der Ton. Und wenn da ein Gefäß, Töpfer ein Gefäß missratet, dann knetet er den wieder neu und macht wieder ein neues Gefäß. Weißt du, und das macht auch der liebe Gott. Er knetet dich ein bisschen und dann macht er wieder ein neues Gefäß und aus dir soll was werden. Gott hat dich nicht vergessen, wo du herkommst, wo du warst, was du bist, was du gemacht hast, wo du sitzt. Zachäus, komm runter. Lazarus, komm raus. Verstehst du, Gott weiß, Jesus weiß, wo du bist und was mit dir passiert. Du weißt, was du in deinem Herzen denkst, gerade jetzt, in diesem Moment. Gott kann Gedanken lesen. Und ich denke nur, der Thomas, weißt du, der Thomas war nicht dabei, als Jesus erschien nach der Auferstehung. Und was passiert? Und er sagt, ich glaube euch nicht. Leute, er erzählt so viel Märchen jetzt mit der Auferstehung. Keiner, wo ist er denn? Ich habe es nicht gesehen. Und dann plötzlich, während er so diskutiert und so debattiert und die Geschwister sagen, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben gesehen, Petrus hat gesehen, Maria hat es gesehen, die haben alle gesehen. Aber ich habe nicht gesehen und ich glaube nur das, was ich sehe. Und plötzlich steht der Heiland. Er hat gesehen, da sagt er, wenn ich nur meinen Finger in seine Wunden legen könnte, würde ich glauben. Und plötzlich, Thomas steht hier drin. Das ist das Zeichen. Thomas, du bist in meine Hände gezeichnet. Ich weiß nicht, was den Thomas abgehalten hat, dass er verhindert war und Jesus nicht gesehen hat. Aber Jesus kommt sogar durch verschlossene Türen zum Thomas und sagt, Thomas, ich bin's. Und dann mein Herr und mein Gott. Weißt, Gott hat den Thomas nicht übersehen. Gott übersieht auch dich nicht. Mit deinen Zweifeln. Und gestern habe ich über die Fehler gesprochen. Fehler und Sünden, das sind zwei Paar Stiefeln. So, Gott hat dich gesehen, wie du zweifelst, wie du nicht begreifen kannst, wie du nicht drauf kommst. Weißt du, wie du da stolperst und auf dem Boden liegst. Und er erscheint dem Thomas extra. Thomas bekommt die Aufmerksamkeit Gottes. Weißt du, Jesus sieht ihn. Weißt du, eine Berührung reicht aus. Da musst du nicht ganz große, gewaltige Dinge erleben. Manche Christen denken, da muss man durchgeschüttelt werden, da muss man auf den Kopf gestellt werden und da weiß ich, da muss alles raus. Nein, eine Berührung reicht. Und mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Weißt du, Psalm 42 und 43 und 44, in diesem Psalm heißt es, Herr, warum hast du mich vergessen? Immer wieder diese fromme Frage. Psalm 42, Vers 10, und dann könnt ihr die anderen Verse nachlesen. Herr, warum hast du mich vergessen? Warum hast du mich vergessen? Wo sind die ganzen Wunder, was unsere Vorfahren erzählen? Da lesen wir Biografien und Smith Wigglesworth, Zeichen und Wunder und Heilungen permanent am laufenden Band. Oder da hören wir, was in Afrika passiert, was in Amerika passiert, was irgendwo anders auf der Welt passiert. Herr, und wo sind die Wunden bei uns? Warum hast du uns vergessen? Und dann geht noch weiter. Warum hast du mich verstoßen? In Psalm 44, Gott, warum schläfst du? Warum schläfst du? Verstehst du, warum tust du nichts? Gideon, wo sind die Geschichten, was unsere Vorväter erzählt haben, diese ganzen wundersamen Dinge? Wir müssen, und ich sage jetzt noch eine kleine Wahrheit, die musst du verstehen. Wir müssen in dieser Welt durch Gottverlassenheit hindurch. Das ist ein Tal Gottverlassenheit. Wir müssen hier durch, wo wir, es sieht so aus, hier ist kein Empfang, kein Handyempfang. Verstehst du? Es gibt solche Täler und so weiter. Kein Empfang. Da kannst du das beste Gerät haben, den besten Glauben haben, ist kein Empfang. Verstehst du? Es ist ein Loch da irgendwo. So, wir müssen dadurch, das ist zwar ein dunkles Tal, ein Höllental vielleicht, aber wir müssen durch dieses Schweigen Gottes, das ist manchmal unerträglich, das macht uns krank womöglich. Herr, wie lange noch? Wo bist du? Warum schläfst du? Also Gott gibt die Menschen nicht auf. Du musst nur einfach weiterfahren, nicht stehen bleiben in diesem Punkt, an diesem Tal, wo man keinen Empfang hat. Da musst du nicht stehen bleiben. Weißt du, mach weiter. Fahr weiter, halt dich nicht auf. Weißt du, wir müssen durch Tiefen, um die Höhe zu erreichen. Wir müssen so tief sinken und fallen, bis wir Gott begreifen und verstehen. Kann eine Mutter einen Säugling vergessen, Jesaja 49? Ich vergesse dich nicht, sagt der Herr. Ich gebe dich nicht auf. Ich lasse dich nicht liegen. Ich kümmere mich um dich. Woher weiß ich, dass Gott mich lieb hat? Ich weiß nicht, ob du das darüber nachgedacht hast. Woher weiß man, dass Gott einen lieb hat? Ich will dir ganz ein paar Gedanken in den Raum stellen. Nachdenken musst du selber. Woher weiß ich, dass ich in den Himmel komme? Und wie bekomme ich die Aufmerksamkeit Gottes in meinem Leben? Wie? Woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass ich bei Gott Gnade gefunden habe? Dass ich von Gott geliebt bin? Dass Gott mit mir ist? Zuerst einmal, wenn ich mit ihm rede und bete, dann hört er mein Gebet. Das ist ein Zeichen, dass Gott mich liebt, ist, dass er Gott mein Gebet erhört. Kleinen Dingen, Bagatellsachen, Lappalien. Dann merke ich, dass Gott mich liebt, dass er mich versorgt. Mir geht es so schlecht und doch habe ich alles. Verstehst du? Mir geht es so elend, ich bin so krank und doch fühle ich mich gesund. Im Geist bin ich fit. Verstehst du? Nicht, dass ich jetzt das bin. Aber ich sage das nicht, dass jemand denkt, du bist schwer krank. Weißt du, aber sowas gibt es. Ich möchte nur plastisch darstellen. Nur sagen. Weißt du, ich habe Kämpfe. Aber trotzdem, ich freue mich vom Sieg. Ich weiß, ich werde eines Tages überwinden. Ich werde drüber hinweg. Ich bin im Tal, ich bin tief unten, ich kann nicht weiter. Aber ich weiß, mit Gottes Hilfe komme ich raus. Gott hat mich nicht vergessen. Auch wenn ich gern gesund bin. Verstehst du auch das? Das eine wie das andere. Das Job wie gesprungen. Das ist nichts Besonderes, verstehst du? Gesund zu sein, Erfolg zu sein oder dass einem alles gelingt. Auch wenn ich, lies Hebräer 11, die erste Hälfte, die haben es erreicht, die haben es bekommen, die haben es geschafft. Hebräer, die zweite Hälfte, Hebräer 11, die haben nichts erreicht. Die haben darauf verzichtet, weil sie was Besseres erwarteten und erhofften. Woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Und ich sage dir jetzt eine große Wahrheit, du wirst es mir nicht verstehen. Wenn der Teufel mich hasst, dann weiß ich, dass Gott mich liebt. Wenn der Teufel mich hasst, wenn er mich verklagt, wenn er mich angreift, wenn er dumme Sachen über mich erzählt, wenn mich meine Feinde verfolgen, bedrängen und ich mich kaum wehren kann, dann weiß ich, ich bin in guter Gesellschaft. Dem Heiland ging es auch nicht besser. Und wenn die Leute einen mit Dreck bewerfen, das weiß ich, dann, das haben sie beim Heiland getan, ihn angespuckt, sogar Dornenkrone aufgesetzt. Weißt du, wenn sie sogar den Herrn Jesus haben sie sogar Dämon genannt, Teufel genannt. Und das alles ist passiert. Weißt du, wenn die Menschen einen verfolgen und kreuzigen und hinter einem her sind, einem alles wegnehmen. Weißt du, wenn wir um Jesu willen leiden müssen, dann weiß ich, ich bin in guter Gesellschaft. Und freut euch deswegen, sagt der Herr, wenn sie euch wegnehmen, wenn sie euch beleidigen, wenn sie das und jenes machen. Und je mehr sie das tun, desto berühmter wirst du. Ja? Desto prominenter, desto bekannter, desto populärer. Weißt du, wir müssen durch dieses Tal, wir müssen eigentlich durch die Tiefen gehen und wir müssen die Stärke Gottes und die Herrlichkeit Gottes erleben. Das ist es. Und dass Gott immer an uns denkt, das merken wir, dass wir immer wieder das eine erleben, was der Hiob erlebte und taste seine Seele nicht an. Verstehst du, du kannst alles machen, taste seine Seele nicht an. David im Psalm 118, Vers 12, da heißt es, sie überfallen mich wie Bienen. Schönes Bild. Weißt du, ich weiß nicht, ob du schon von Hornissen überfallen worden bist. Verstehst du? Aber sie überfallen mich wie Hornisse, wie Bienen. Ein ganzer Schwarm. Warum? Sie wollen meinen Honig. Sie wollen meine Qualitäten. Mein Vater hatte so einen frommen Spruch gehabt, in einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Verstehst du? Sie überfallen mich wie die Bienen. Jeder, der etwas für Gott trägt und hat und von Gott empfangen hat, der wird verfolgt, der wird ausgelacht, aber Gott wird ihn belohnen. Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Wir müssen da durch. Weißt du, das ist was, wie du merkst, Gott ist mit dir. Gott arbeitet mit dir. Gott trägt mich. Verstehst du, durch all diese Nöte und Kämpfe und dergleichen, deine Ehre wird wiederhergestellt. Der Tag X wird kommen. Gott hat dich nicht vergessen. Da sitzt du am Tor und bettelst wie dieser Mardochai, Esther Kapitel 2, Vers 19 bis 23. Da bettelt dieser Mardochai und sitzt da und der Haman baut schon den Galgen für den, der wird morgen gehängt oder soll gehängt werden. Und der König kann in der Nacht nicht schlafen. Weißt du, manchmal arbeitet Gott sehr merkwürdig. Der König kann nicht schlafen, dann lässt er sich was vorlesen. Fernseher hat er damals nicht gehabt. Dann liest man mal vor, diese ganzen Annalen, was da alles passiert ist. Und dann liest er, dass da einer warte, Mardochai hieße, den König verraten hat. Jemand will eine Attacke gegen den König machen, den König umbringen, eine Revolte starten. Und liest er, und dann fragt der König, und was für eine Belohnung hat der Mann bekommen? Ja, eigentlich steht hier gar nichts. gar nichts. Ach, und am nächsten Tag, da kommt der Haman zu Besuch wieder zum König und dann fragt der König den Haman: Haman, kannst du mir sagen, was kann man einem Mann tun, den der König ehren möchte?
Und dann führt man durch die Stadt und sagt: Das ist der Mann, den der König ehren wollte. Sag: Genau das, Haman. Du nimmst jetzt den Mardochai, setzt ihn am weißen Schimmel und führst durch die Stadt und sagst: Das ist der Mann. Du musst denken, wie der gekocht hat. Was? Aber der muss machen, sonst ist es sein Kopf. Und das ist der Mann, den der König ehren wollte. Das ist der Mann, den der König ehren wollte. An jeder Kreuzung, wo ein Turm war und was weiß ich. Das ist der Mann. Und der Mardochai saß da, da sagte: Guck mal, wer einem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Siehst du, Gott vergisst nicht. Der Mardochai, der dachte, er ist abgeschrieben. Niemand kümmert sich um ihn. Aber Gott ist es, derjenige, der alles heimzahlt. Er ist ein Vergelter. Du, dir kann niemand die Belohnung schenken und dich entlohnen richtig und bezahlen, aber Gott wird es tun. Das ist der Mann, das ist die Frau, den der König ehren wollte. Und da wirst du durch Berlin geführt, auf dem ganzen Kudamm entlang, Dauenzienstraße, dann Dudernstraße wieder und dann, was weiß ich, Dauenzienstraße und dann, das ist der Mann. Eines Tages hört das Böse auf, deine ganze Entwürdigung, und du merkst plötzlich, dass ihr habt nicht umsonst Gott gedient, so wie Malachi 3 heißt, du hast Gott nicht umsonst gedient, du hast dich nicht umsonst demütigen lassen, du hast nicht umsonst Schmach und so weiter über dich ergehen lassen, diese ganze Gülle hat man über dein Leben ausgeschüttet, Schmach und Schande und so weiter. Nein, Gott belohnt dich. Was interessiert Gott? Worauf achtet er? Ihn interessieren nicht deine Sünden, auch nicht deine Leistungen, deine Liebe zu ihm. Das ist, worauf Gott sich spezialisiert hat, das er sehen möchte. In Matthäus 8, Vers 10 sagt Jesus: immer wieder solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das ist, was er Gott sehen möchte. Diesen Glauben, diese Hingabe. Ich denke nur an die Salbung in Bethanien, Matthäus 10, Vers 40. Weißt du, überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt, die die Füße Jesu gesalbt hat. Nichts bleibt ohne Lohn. Nichts. Gott kennt uns und Gott hat dich nicht vergessen, deine Mühsal, dass du irgendwann was dem König gesagt hast, dass du dem König etwas mitgeteilt hast, so gesagt: Guck mal, König, die wollen dich umbringen, die wollen dich beseitigen. Da ist eine Revolte im Gang. Nichts. Jesus sagt weiter: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Der nimmt auch den auf, den dein Gott gesandt hat. Weißt du, und da steht noch unten: Dort, darauf könnt ihr euch verlassen, es wird euch vergolten werden. Darauf kannst du dich verlassen. Das ist wie Amen in der Kirche. Darauf kannst du dich verlassen. Da heißt es: Wer einen von Gott gesandten Verkündiger der Heilsbotschaft aufnimmt, der wird wie dieser Gottesbote belohnt werden. Verstehst du? Angenommen, du nimmst mich auf und beherbergst mich und verpflegst mich und so weiter. Und ich evangelisiere hier und predige hier und Menschen kommen zum Glauben. Das ist nicht nur mein Verdienst, sondern du profitierst mit an dem Segen. Du unterstützt die Gemeinde. Verstehst du, hilfst, dass die Miete bezahlt wird und so weiter. Du profitierst an der ganzen Sache. Wer hier sich beteiligt, der wird von Gott gesegnet. Der bekommt den Segen mit. Es wird auch dir gut geschrieben. Prozentual vielleicht. Verstehst du? Prozentual. Was es auch immer heißen mag. Aber dein Beitrag ist genauso, als wenn einer vorne steht und predigt. Dein Beitrag. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist schon eine harte Sache. Da kannst du Gift drauf nehmen. Weißt du, Gott kennt unsere Werke. Und ich denke nur, auch das Schärflein der Witwe hat Gott gesehen. Gott kennt, darauf kannst du verlassen. Das wird belohnt. Das wird anerkannt werden. In den Sendschreiben heißt es immer wieder: Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß deine Kraft. Ich weiß, was die Leute alles über dich erzählen. Ich weiß alles. Ich weiß, er kennt unsere Einstellung. Er weiß, was wir erdulden müssen. Er weiß, was wir tragen sollen, was man uns aufbürdet und auflastet. Er weiß diese Dinge. Und weißt du, und er darauf achtet, er kennt dich. Er kennt dich durch und durch. Nicht nur, was du innen drin bist, sondern was du äußerlich erdulden musst. Ihm ist so wichtig, deine Einstellung, wie du darauf an die Sache gehst. Und du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Und weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Warum? Weil all diese Dinge im geistlichen Bereich liegen. Die sind nicht hier irdisch, die sind im Jenseits. Und deshalb, Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 22, 12: Ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ich komme bald. Gott weiß ganz genau, was du gearbeitet hast, wie du gearbeitet hast, auch wenn dir niemand zugeguckt hat, was du wirklich geleistet hast, was für ein Opfer du aufgebracht hast, um hier jemand zu dienen. Ich weiß deine Arbeit und ich kenne deine Werke, heißt es weiter in der Offenbarung. Gott kennt die seinen Weg gehen, nicht nur am Sonntag. Weißt du, zu Hause im Alltag, wo keiner einen, wo niemand einen sieht. Weißt du, was sich dort alles abspielt und was wir dort tun, im Verborgenen. Gott sieht uns. Und er ist ein Belohner für die, die niemand sieht. Verstehst du? Weißt du, du betest in der Kammer und Gott wird öffentlich vergelten. Da drin weiß kein Mensch, was du da gesprochen, gesagt und geplant hast. Gott segnet den, der was bewusst tut. Aber auf der anderen Seite, er bestraft auch den, der bewusst was tut. David hat eine Sünde gehabt, die wurde ihm nicht vergeben. Das heißt, sie wurde vergeben, aber deswegen dieser Sünde durfte er den Tempel nicht bauen. Das ist die Geschichte mit Uriah. Dass er so heimtückisch geplant hat, Joab, verstehst, bringt den Uriah an die vordersten Front und dann zieh dich schnell zurück. Verstehst du? Der versucht zuerst mal den betrunken zu machen. Das klappt nicht. Weißt du, das klappt nicht und das klappt nicht. Dreimal hat er eine Chance gehabt, von dem Uriah abzulassen. Aber nein, der heimtückisch, das ist eine Sünde, die nicht vergeben wird. Dann muss er büßen, hier ausbaden und austragen. Also Gott weiß, ob einer bewusst das tut oder unbewusst tut. Deshalb auch mal eine Botschaft von gestern. Hör das nochmal an, das gehört mit hinein in dieses Thema, in diese Betrachtung heute Abend. Denk an Judas. Judas hat bewusst Jesus verraten. Petrus ist nur reingeschlittert. Der wollte es gar nicht. Ananias hat ganz bewusst den Heiligen Geist belogen. Bewusst. Wir haben so teuer verkauft. Bruder, ja wirklich, das war wirklich so teuer. Und sie gaben den Geist auf. Warum viele den Geist aufgeben ist, weil sie vor Gott lügen. Theater spielen. Wir haben so teuer verkauft. Das ist das ganze Geld hier. Mehr haben wir nicht gekriegt. So, Gott kennt die Schauspieler, die Heuchler, die so tun als ob. Deshalb Matthäus 6, Vers 2, hütet euch. Wieder, hütet euch. Also du kannst nicht genug auf dich selber aufpassen. Hütet euch. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Hütet euch, eure Frömmigkeit den Menschen zur Schau zu stellen. Ich bin so gläubig. Ich habe die Weisheit Gottes mit den Schöpflöffel gefressen. Verstehst du? Ich bin so gebildet. Verstehst du? Vergiss es. Hütet euch vor der Frömmigkeit. Und dass du so viel betest, ist es verkehrt. Weißt du, Jesus sagt, wenn du betest, geh in die Kammer. Nicht wie die Juden oder die Moslems oder was weiß ich wer. Dass sie öffentlich gesehen wird. Guck mal, der ist ein Gebetsmensch. Der kniet sich vor dem Gottesdienst hin, betet 2 Stunden. Man betet zu Hause, in der Kammer. Mit sich selber. Und wo auch immer. Und stellt man nicht zur Schau. Deshalb hütet euch, eure Frömmigkeit vor Menschen zur Schau zu stellen. Denn dann habt ihr euren Lohn dahin. Denn der Vater im Himmel vergilt es euch nicht. Aber was im Verborgenen geschieht, das wird öffentlich vergolten. Deshalb erwarte nicht von Gott Lohn, was du schon öffentlich die Anerkennung bekommen hast. Deshalb, wenn du öffentlich geehrt wirst, ist dein Lohn für die Katz. Ist verspielt. Deine Anerkennung. Jetzt kommt Superstar, Bruder sowieso, Schwester sowieso. Verstehst du, wenn du da besungen und bejubelt und bejauchst wirst, das ist dein Lohn dahin. Weißt du, wir sollten ganz unten, ganz klein, ganz demütig sein. Gott kennt uns. Gott weiß die Stolzen. Der sieht die Stolzen. Warum geht es manchmal guten Menschen schlecht? Die sind nicht in dem Rahmen, wo sie hingehören. Deshalb geht es ihnen so schlecht. Und Gott demütigt, Gott drückt und Gott piesackt und Gott jagt und hetzt den Teufel auf ihn. Weißt du, sobald ein Schäflein von der Herde wegkommt, kommt der Schäferhund. Verstehst du? Und der holt das Schäflein zurück, dass es wieder zur Herde zurückkommt. Nur in der Herde Gottes bist du glücklich geborgen, kriegst gutes Gras, frisches Wasser, bist gut versorgt. So, wir müssen in dem Rahmen Gottes uns bewegen. Das ist der Platz, wo wir gut aufgehoben sind. Da selbst habe ich den Rahmen geboten. Warum werden viele Menschen gequält? Nachts, Träume, durch Albträume. Da ist so diese Frau von Pilatus. Weißt du, der Pilatus verurteilt, wird morgen Jesus verurteilen, zum Tode verurteilen. Er hat die Macht. Er kann sagen, ich lasse ihn frei oder nicht. Und dann kommt die Frau von Pilatus und sagt, du, heute Nacht habe ich so gelitten wegen diesem heiligen Mann, habe mit dem Menschen nichts zu schaffen, lass den Mann frei, lass ihn laufen, er ist ein Gerechter. Sie hat in jener Nacht schrecklich geträumt. Sie hat gesehen, wie feige ihr Mann ist. Und sie hat gesehen, dass er Jesus aufgeben wird. Sie hat es im Traum gesehen, sie hat gelitten, sie hat gekämpft. Und sie sah auch die Folgen, was nachher tausende von Jahren Menschen sagen werden, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Verstehst du, dass der Name in Schmutz gezogen wird? Mein Familienname, Pilatus. Ich habe wegen diesem Mann sehr gelitten. Warum leiden manche Leute? Weil sie nicht das tun, was Gott will, das getan wird. Sie werden Jesus laufen lassen. Sie werden Jesus aufgeben. Wenn ihr Mann sich nicht entscheidet, nicht entschlossen ist, dann leidet diese Frau. Wir leiden oft im Geist, noch bevor etwas passiert. Weißt du, als Warnung. Wir leiden im Geist, bevor es passiert, damit wir wieder in den Rahmen reinkommen. In den Mauern Gottes. Bei dem Jenseits kein Gestern und kein Morgen gibt, sondern alles nur heute ist und jetzt. Deshalb leiden wir oft im Geiste. Jesus sagt deshalb, ihr dürft euch freuen, wenn euch die Leute hassen, wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausstoßen, sie euch beschimpfen, euch verleumden, weil ihr euch zum Menschensohn bekennt. Ihr dürft euch freuen, jubelt und jauchzt. Halleluja. Verstehst du? Da ziehen wir in den Puckel rein. Josef wurde verkauft, Jesus wurde gekreuzigt. Und oft sehen wir am Anfang, es ist nur nach Leid, nach Elend und nach Traurigkeit, weil unser Horizont begrenzt ist. Aber wir müssen sehen, was hinter dem Kreuz ist, hinter der verschlossenen Tür ist. Wir müssen die Zusammenhänge erkennen. Ich habe wegen diesem Mann gelitten. Die Frau war geistlicher als der Mann, als manche denken. Sie war im Geist. Sie hat im Geist das gesehen. Tut nicht. Alles in unserem Leben hat eine Bestimmung. Und wir müssen nur in dieser Bestimmung drin sein. Und du bist gesegnet, wenn du in der Bestimmung Gottes bist. Wenn dein Leben diese Bestimmung erfüllt, die Gott für dein Leben bestimmt hat, in der Ordnung Gottes, dann hat es alles eine Bedeutung für dich, dann verstehst du die Zusammenhänge. Wir müssen unser Leben von oben herab sehen, in diesem Quadrat. Von oben herab. Wie Gott es sieht. So sollte unser Leben sein und so sollten wir unser Leben gestalten. So erkennt mich, er weiß mich, er versteht mich, so hat er mich gewollt. Und sobald ich was anderes mache, bin ich unglücklich. Habe ich nur Misserfolg, habe nur Niederlagen, habe nur Unglück, habe nur Pannen, habe nur, leide ich nur, weil ich, wenn ich das nicht tue, was er von mir wollte. Deshalb, Geschwister, wir müssen im Raum uns bewegen, wo Gott uns gegeben hat. Ich bin herrlich in den Grenzen Israels. Was das auch immer heißt, nicht in den Grenzen von Israel von heute, das vergiss es. Gottes Israel ist viel größer und ganz was anderes als das Israel, was wir heute kennen. Die Leute sind nur mit dem falschen Fuß nach Hause gekommen. Aber Gottes Israel ist vom Euphrat bis zum Wasser Ägyptens. Verstehst, von den Hermon, von dem Gebirge bis an den, das ist das Israel Gottes. Ganz andere Dimension. So. Gott belohnt die Treuen. Das ist, was ich sagen wollte, was Gott mir gegeben hat. Und jetzt das, was Gott mir gezeigt hat heute unterwegs. Weißt du, heute hat Gott mir, ich habe darüber nur nachgedacht, irgendwie nachgedacht, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe, aber auf jeden Fall, aber es passt im gewissen Sinne auch zu dieser Botschaft heute. Die Geister, viele Menschen sagen, wir brauchen Geisterunterscheidung oder wir brauchen irgendetwas und das und das und das, wir brauchen das und das. Die glauben, dass sie Geisterunterscheidung haben, die haben sie nicht. Ihnen fehlt es. Wenn die Geisterunterscheidung hätten, die würden sich ganz anders verhalten. Die glauben, dass sie reich sind, geistlich reich, die sind geistlich arm. Und die glauben, dass sie geistlich arm sind, nichts haben und nichts sind, die sind geistlich reich. Die glauben, dass sie nicht gesegnet sind, dass sie viel zu wenig tun, die tun am allermeisten. Das hat Gott mir heute gezeigt auf dem Weg. Die tun am meisten, die da glauben, sie haben nichts getan, die haben in Wirklichkeit unheimlich viel getan. Es klingt komisch, aber es ist so. Und ich, da draußen hängt irgendwo ein Foto noch von mir aus dem Tagesspiegel. Das war vor einigen Jahren. Ich hatte Schlaraffendepression oder wie man das sowas nennt. Verstehst? Ich habe gedacht, naja, ich habe am Silvester keinen Grund, in die Gemeinde zu gehen und zu danken. Macht ihr den Gottesdienst, ich gehe ins Bett lieber. Und bin auch ins Bett gegangen und habe geschlafen, sehr gut geschlafen. Dann macht der Tagesspiegel ein Interview mit mir. und fragt so, Herr Madudis, was haben Sie in diesem Jahr getan, wie war das Jahr für Sie und so weiter, machst du ein Interview, dann erzähle ich, was wir alles getan haben. Wir haben eine Suppenküche nach St. Petersburg gebracht, humanitäre Hilfe da für Arme nach Moskau da und irgendwo in den Osten und dann in so vielen Ländern, Rumänien, einfach nur so viele Hilfsgüter transportiert. Und Sie haben auch noch gepredigt. Ja, habe ich auch noch gepredigt. Haben Sie das und Seelsorge auch noch gemacht? Ja, das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich erst gemerkt, was ich alles gemacht habe. Und ich habe gedacht, ich habe nichts gemacht. Verstehst du, ich habe gefehlt. Oder nicht. Eigentlich, ja, da ein bisschen probiert und da ein bisschen was probiert und da ein bisschen was gemacht. Nur durch die Welt rumgejagt. Also wenn wir glauben, wir haben nichts getan, haben wir am allermeisten getan. Wenn wir denken, wir sind nicht gut vorbereitet, wir sind am besten vorbereitet. Denk drüber nach, lass es mal zergehen. Die da glauben, dass Gott sie nicht versteht, versteht Gott sie am allerbesten. Die da glauben, dass Gott weit weg ist, der Herr ist ihnen näher, als du denkst. Dem Herrn Jesus war der Vater im Himmel nie näher, als am Kreuz von Golgatha. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Himmel hat sich geöffnet. Der irdische Himmel hat sich verdunkelt, die Sonne hat ihren Schein verloren, aber die Erde bebte. Der Himmel war nah. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bei Gott kommen die Schwachen, die Kleinen, die Geringen, die Ohnmächtigen, die aufgegeben sind, am besten raus. Wir müssen uns nichts vormachen und vorspielen, was wir sind. Viele gaukeln sich was vor und schauen sich da ein bisschen zu hoch irgendwie. Nein. Weißt du, wenn du erkennst, ich bin gar nichts, dann bist du alles. Wenn du erkennst, ich bin nichts, ich bin eine Null, ich bin eine Niete, Bruder Madudis, sag das doch nicht. Doch, das bist du. Das ist nicht eine Beleidigung. Da sind wir. Wir sind verloren. Wenn wir Gott nicht hätten, seine Gnade und seine Barmherzigkeit, dann wären wir schon längst aus. Und du denkst, Gott hat mich vergessen. Ich will dich ermutigen. Gott vergisst dein Opfer nicht. Gott vergisst nicht deine Hingabe. Abraham hat Gott ein Opfer gebracht und hat er keinen Segen bekommen. Und vielleicht hast du auch keinen Segen bekommen für dein Opfer. Kein Zuspruch, kein Trost, keine, was weiß ich, nichts. Aber 400 Jahre später, seine Kinder, seine Urenkel, die sind durch ins gelobte Land gezogen, unterwegs in der Wüste, 40 Jahre mit Brot versorgt, 40 Jahre mit Wasser versorgt, 40 Jahre mit Fleisch versorgt. Die haben alles gehabt. Weißt du, du brauchst den Segen heute nicht. Deshalb sei nicht so gierig und geil. Ja, ich muss gesegnet werden. Ich muss es erleben. Nein, vielleicht irgendjemand in deiner Umgebung, deine Familie, deine Sippe und vielleicht nach 1000 Jahren irgendjemand in deiner Linie. Deine Gene geht nicht verloren, glaub mir das. Das wird alles bei Gott registriert in seinem Gedenkbuch. Malachi Kapitel 3, Vers 14. Viele sagen, es ist vergeblich, dass wir Gott die Treue halten. Lass doch die Leute schwätzen. Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und uns seinetwegen vom Treiben der Welt fernhalten? Was haben wir davon? Und dann lese ich weiter hier. Wir sehen, wie gut es den Menschen geht, die nicht nach Gott fragen, die nicht nach Gott sich kümmern und so weiter. Und dann lese ich weiter, der Herr hat aufmerksam zugehört und zugeschaut und beobachtet, was die Menschenkinder da unten reden, seine Gläubigen und die Gottesfürchtigen, was sie reden. Er hat die Namen aller, die in Ehren, in ein Buch geschrieben, das schreiben lassen, dass am Tage des Gerichts, dass sie verschont werden. Gott hat all diese Namen in sein Buch schreiben lassen, dass die sagen, Gott hat uns verlassen, Gott hat sich um uns gekümmert, Gott hat mir nicht geholfen, hat mich nicht geheilt, hat mich nicht mit Gold überschüttet. Verstehst du, ein ganz armer Hund. Nein, du stehst im Gedächtnisbuch Gottes. Eines Tages, wenn das Gericht kommt, wirst du ungeschoren hindurchgehen. Und er hat gesagt, am Tage, an dem ich eingreife, wird sich erweisen, dass ihr mein persönliches Eigentum seid. Wie ein Vater sich seines gehorsamen Sohnes erbarmen, so erbarme ich derer, die mich fürchten, und ich mache einen Unterschied zwischen denen, die meinen Willen tun, Gutes tun, und die Böses tun. Ich mache einen Unterschied. Gott macht einen Unterschied. Vielleicht kriegst du hier keinen, merkst du nicht, aber dann später stellt sich raus, ob einer Gott gehorcht oder nicht. Gottes Beobachtung, er schaut ganz genau, warum du das und so getan hast. Und du kriegst deine Belohnung. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer für euch sorgt, sorgt für mich. Tut einfach den Willen Gottes und geh den Weg des Herrn. Frag nicht viel, was springt mir dabei raus. Weißt du, heutzutage, wenn jemand hat mir geschrieben, könnt ihr mich einstellen? Da will, jemand will hier mitarbeiten, in aller Liebe. Gott möge die Leute segnen. Wenn sie, aber die, da fragen sie, was können die bezahlen? Die können nichts bezahlen. Verstehst du? Und ich arbeite auch manchmal für Gott. Und ich weiß, und ich habe, wenn ehrlich, in den 20, 25 Jahren oder 30 Jahren, wo ich hier diene, ja, manchmal manchen Monat auf mein Gehalt verzichtet. Ich habe gesagt, nein, die Gemeinde muss zuerst mal ihre Miete bezahlen und muss das bezahlen und dann kann ich an mein Gehalt denken. Weißt du, ich weiß, wie das ist. Man muss zuerst mal investieren und dann kommt was raus, aber nicht, was springt mir dabei raus? Fang an, für Gott zu arbeiten. Und Gott wird dich gebrauchen, in kleinen Dingen. Und dann sag nicht, nein, Herr, aber das will ich nicht tun. Gott wird dich gebrauchen, so wie du nicht willst, gebraucht zu werden. In aller Liebe. Geh zum Saul von Tarsus, der wohnt im Hotel in der Gratenstraße, und leg ihm die Hände auf. Aber Herr, der hat eine Pistole. Der hat Haftbefehle gegen die Christen. Und ich bin der Erste, der hier verhaftet wird, als Ältester in der Gemeinde. Aber Gott sagt gerade dem Ananias, geh du hin. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Sei jetzt nicht feige. Und Gott sieht. Und Gott sieht das Herz, wie man zittert. Weißt du, die, die Gott dienen wollen, die werden Gott nicht dienen. Aber die Gott nicht dienen wollen, die werden Gott dienen. Ja, verstehst du? Und wenn Gott dann einen ruft, oh Gott, ich stottere, ich habe eine schwere Zunge, ich habe Angst, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Sei demütig, wenn Gott dich ruft, dann hat er auch die Fähigkeiten und die Mittel, um dich da hinzubringen, wo du hinbringen solltest. Preis Gott. Gott hat dich nicht vergessen. Denk drüber nach. Ich könnte nochmals eine Stunde predigen. Aber ich lasse euch nach Hause gehen, dass ihr die Uhr vorstellen könnt. Lasst uns aufstehen und lasst uns ein Lied singen. Wir werden das Lied hier singen. Danke, glaube ich, wenn ich mich täusche. So, und weil unsere Musikleute nicht da sind. Und wir nehmen unser Opfer auch auf und wir singen kräftig Danke. Du hast viel Grund zu danken, dass Gott dich liebt, dass Gott dich nicht vergessen hat und dass Gott dich nicht aufgibt und aufgegeben hat.